Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 36 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, und heute mit einem ganzen Sammelsurium am Themen so ein bisschen.
Ein Potpourri.
Ja, genau. Ja, cool, ich sehe gerade hier im Skript, wir haben immer noch drüber stehen und habt ihr bestellt?
Ja.
Oder ist das Absicht?
Das ist auf das nächste Thema bezogen.
Ach so, okay, ja gut, dann hätte ich es danach hingeschrieben. Egal, schönes Intro. Und zwar geht es um die...
Und? Habt ihr bestellt?
Wir hätten gerne bestellt.
Genau, also jetzt erstmal, worum es geht.
Ja, gut.
Die AirPods Max. Ich kann mich an den Namen nicht gewöhnen.
Irgendwie. AirPods Max.
Sind
sie AirPods Max oder AirPod Max? Da bin ich gerade irritiert.
AirPod Max.
AirPod Max wahrscheinlich.
Nee, AirPods.
Sicher?
AirPods. Die heißen ja auch AirPods Pro.
AirPods Max. Ja, tatsächlich, doch. AirPods Max. Das musst du erstmal von der Zunge rollen.
Auch der Kleine weiß manchmal was. Nicht viel, aber ein bisschen.
Hat ja keiner was gesagt.
So, auf jeden Fall, Apple hat etwas, also überraschend im Sinne von ohne Event, ohne alles, laber. Aber insofern mit Ankündigung, wir hatten das ja schon mal gerumort, dass noch eine Weihnachtsüberraschung wartet. Ja, tatsächlich kam eine und wir waren, ja. Überrascht waren wir, oder?
Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Also nicht, dass sie gekommen sind, sondern... Über andere Dinge.
Ja gut, also vielleicht fangen wir mal damit an. Das sind die Kopfhörer, die als AirPods Studio gerumort worden waren. Also ne, das war ja dann so der Gerüchte-Name dafür. Und ja gut, sie haben sich jetzt für Max entschieden. Wie gesagt, ne, AirPods Max rollt so richtig schön von der Zunge. Aber ja, ne, sind im Prinzip die Kopfhörer, die man so mehr oder weniger gerüchtet gesehen hat. Also die Form ist grob. Es ist halt eben irgendwie nicht verchromtes Äußeres mit Apfellogo drauf geworden, so wie die Renderings aussahen, die ich mir eben nochmal angeguckt und herzhaft nochmal gelacht habe. Aber ja, ne, es sind halt eben die großen Over-Ear-Kopfhörer, die...
Ja, so viel hat gestimmt. Ne? Also es sind Over-Ear-Kopfhörer und ja, Das war soweit richtig.
Für den ersten Moment, um das an der Stelle zu sagen, also einige Details etwas irritierend. Ich habe so auf den ersten Blick nach der Ankündigung so einen Detailshot von einem Ohrhörer gesehen und habe gedacht, eine Apple Watch?
Ja, also es ist in der Tat das ein oder andere Detail. Thorsten, wir haben, glaube ich, zuerst darüber gesprochen, wir beide, als sie gerade rauskam. Daniel war, glaube ich, noch Mittagessen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall warst du nicht direkt mit dabei. Wir haben auch direkt gesagt, deswegen ist es so witzig, weil du alleine warst und auch so komisch gedacht hast. Und ich habe auch mit ihm gesprochen und gesagt, ich so, ey, das sieht irgendwie aus, als wenn sie so eine Apple Watch reingebaut hätten. Also das mit dieser Digital Crown, die sie da drauf kam. Ich möchte dabei sagen, die Idee finde ich nicht schlecht mit dem Drehen. Allerdings.
Lass mal es gerade kurz erklären. So. Vielleicht hat es nicht jeder gesehen. Also auf einem der Ohrhörer ist halt eben quasi so eine Seite von der Apple Watch drauf. Und ne, also einmal die Digital Crown und eine breitere Taste, genau. So wie man das von der Apple Watch kennt.
Genau. Also die Idee, wie gesagt, zum Drehen des Lauter-Leiser-Machens und so, finde ich nicht schlecht. Aber kenne ich das selber manchmal, wenn man auch schon eine Apple Watch gehabt, lauter leiser macht, dass man gerade, wenn man sich bewegt oder so zu doll dreht, dann ist es auf einmal zu laut und das Ding schreit dir ins Ohr oder sowas. Das kann gern mal passieren. Also das finde ich ein bisschen schön. Ich bin da eher, ehrlich gesagt, ein Freund von Tasten. Meist. Also oder du musst halt, ich kenne das jetzt von Autoradios. Autoradios kann ja auch mal in ein Schlagloch kommen, Bodenwelle, ne, wo sich bewegt. Und wenn du da ein zu leicht drehendes Rad hast, das kann nerven. Na, da kannst du dich auch mal schnell vertun. Bin ich eher ein Freund von Knöpfen, ist ja jetzt aber Geschmackssache. Also optisch finde ich es, ganz ehrlich, schrecklich. Also mir gefällt das gar nicht. Ne? Also muss ich ganz klar, also ist nur meine Meinung, ist reine Geschmackssache. Ja. Ich finde, das sieht gruselig aus.
Ja, also an der Stelle der Aufruf für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, schaut euch doch mal ein Bild an. Das fällt schwer, jetzt alles irgendwie im Detail hier gerade zu erklären. Hat aber so auch ein gewisses Etwas, ne? Also es war ja schon zu erwarten, dass Apple da eine eigene Designsprache verwenden wird, ne? Die so nicht Beats-Kopfhörer sein werden. Kann man mal so sagen, ne?
Ja, genau. Ja gut, deswegen ist das ja auch noch getrennt, ne? Also deswegen gibt es ja Beats und es gibt Apple mit den AirPods oder eigentlich nur mit den AirPods noch. Und das, denke ich mal, soll auch so sein, aber ja, also Design ist Geschmackssache. Da über Design lässt sich nicht streiten. Schaut sie euch bitte selber an. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt und ich bin jetzt auch überhaupt kein Designmensch in dem Sinne, wo ich mich jetzt schreien würde und sagen würde, oh, ich weiß genau, wie der Geschmack eigentlich richtig ist. Das bin ich weiß Gott nicht, deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Ich kann ja immer nur von meiner eigenen persönlichen Meinung sprechen. Und ich muss sagen, der erste Anblick, als ich die Dinger gesehen habe, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand die optisch nicht schön, überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht schön.
Also erstmal, man kannte die Form ja, also in den Leaks war ja zumindest die ähnliche Form dargestellt, hat einen jetzt nicht umgehauen, aber was uns, glaube ich, alle umgehauen hat, war der Preis, der einfach, ich gebe ja sehr viel Geld und gerne für Apple-Produkte aus, aber ich hatte auch überlegt, mir den zu holen, wenn er rauskommt, aber bei dem Preis bin ich raus, also das ist mir das Geld nicht wert. Der mag halt vom Preis her okay sein für andere, die so eine Qualität brauchen, aber das fällt für mich raus. Also ich habe ja die AirPods Pro, damit habe ich auch die Geräuschunterdrückung und das wäre noch so ein schönes Add-on gewesen, aber das fällt leider raus. Ich hätte sie mir gerne geholt.
Ja, lassen wir mal einmal gerade schnell durch die Speckliste gehen, nur um das mal gerade der Vollständigkeit halber mal einmal abgehakt zu haben und dann sprechen wir mal wirklich über den Preis. Also um mal gerade hier zusammenzufassen, das ist natürlich jetzt ein volles Feature-Paket für solche Kopfhörer, Apple-designed Driver, 40 mm hatte ich glaube ich irgendwo gesehen, also ein ziemlich wuchtiger Lautsprecher, trotzdem relativ leicht, natürlich Active Noise Cancellation drin, Transparency Mode drin. Diese Taste neben der Digital Crown ist scheinbar nur zum Umschalten zwischen Transparency Mode und dem Noise Cancellation Mode.
Ich bin jetzt nicht da.
Ja, zumindest haben sie es in den Videos so gezeigt. Vielleicht kann man es anders belegen, aber was ich per se eine ganz gute Idee finde, weil auch bei meinen AirPods Pro stelle ich das ab und an mal um, wenn ich unterwegs bin.
Ja, also bei den AirPods Pros stelle ich das sogar eigentlich relativ regelmäßig um.
Ja.
Gerade in der Bahn oder sowas, wenn ich jetzt normal Bahn fahre, dann stelle ich das eigentlich regelmäßig um. Also wenn ich in der Bahn sitze, dann habe ich meistens den Transparency Mode an, außer ich telefoniere, weil sonst schreie ich zu sehr in der Bahn. Und ich rede ja so schon nicht leise. Und dann, aber da finde ich das mit dem lange Drücken großartig. Also ich finde das eine total gute, simple Bedienung.
Ja, gut. Also im Prinzip auch bei den AirPods Pro nicht schlecht gelöst, aber ja gut, hier haben sie es halt eben extra betont, dass sie es auf einer Taste drauf haben. Wird hier gesagt, es gibt einen Adaptive Equalizer, nach dem, was ich jetzt gehört habe, bin mir da nicht so 1000%ig sicher, aber das ist halt eben nicht wirklich ein manuell einstellbarer Equalizer. Die Argumentation war da wohl, dass halt eben bei der ganzen Audiomagie, wo wir gleich nochmal zu kommen werden, die da jetzt gemacht wird, das nicht mehr so einfach ist, einfach einen Equalizer zu machen, wo man dann einfach den Bass runter und die Höhen hochziehen kann. In dem Sinne wäre das wohl Umgebungsgeräusch abhängig, dieser Equalizer. Also mit dem Transparency Mode bzw. der Noise Cancellation zusammenarbeitend. Das muss man sich dann mal angucken. Vielleicht ist das dann irgendwie eine Weiterentwicklung nochmal von dem ANC/Transparency Mode System, was sie da in den AirPods Pro drin hatten. Ansonsten kann ich das jetzt gerade nicht erklären. Muss man dann mal abwarten, bis die Leute das getestet haben, das erste Mal. So, und dann natürlich auch Spatial Audio with Dynamic Head Tracking, also das, was sie jetzt für die AirPods Pro nachgerüstet haben, dass man also, wenn man zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem iPad Surround-Sound-Sachen hört, dass man dann quasi den 3D-Raum um sich herum hört, aber relativ zu dem Gerät, wo das gerade drauf läuft. Ne? Also der Center, da wo die Leute sprechen, der ist dann positioniert an der Stelle, wo das Telefon liegt oder das Pad liegt. Ne? Was eine Zeit lang wahrscheinlich ganz praktisch ist. Ob man das jetzt die ganze Zeit so hören möchte, weiß ich noch nicht. Das muss man dann mal ausprobieren. So viel habe ich aber ehrlich gesagt jetzt auch mit den AirPods Pro noch nicht ausprobiert, diesen Special Mode zu benutzen, weil ich halt eben einfach selten auf iPhone und iPad gucke, wenn ich zu Hause bin, was ich in der letzten Zeit natürlich nur gewesen bin. Aber ja, dasselbe fehlt mir jetzt noch für das Apple TV. Da habe ich das noch nicht gesehen. Gut, okay, aber nicht abweichen. Um gerade hier die Liste weiter durchzugehen, vollgeknallt mit Sensoren natürlich das Ganze. Es gibt einen optischen Sensor, mit dem wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, erkannt wird, dass die Muschel angehoben wird oder das, was dazwischen ist, also ein Kopf dazwischen ist, zwischen den zwei Muscheln war, glaube ich, die Aussage. Dann gibt es ein Positionssensor. Ich glaube, mit dem messen sie dann den Winkel, mit dem der Bandteil, beziehungsweise bei denen ist das ja eher so ein etwas festereres Teil, dann an die Muschel dran geht. Da ist so ein Gelenk und das messen sie dann wohl, wenn das einen Winkel hat, der nicht typisch ist zum Hören. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Muschel anhebe, weil mich jemand anspricht, dann pausiert das Gerät dann wohl im Prinzip so wie bei den anderen AirPods, wenn man die aus dem Ohr nimmt. Beschleunigungsmesser ist natürlich drin, das brauchen sie allein schon für den Positional-Kram und so weiter und Gyroskop ist auch nochmal drin. Das Ganze ist dann ausgestattet mit 9 Mikrofonen, wovon 8 für die Active Noise Cancellation da sind und 3 für Voice Pickup, also wenn man dann telefoniert oder sowas, werden dann nur 3 davon verwendet, wobei 2 geshared mit Active Noise Cancellation sind. Aber letzten Endes eine ganze Menge Mikrofone und das Ganze dann letzten Endes hier technisch versorgt von 2 H1-Chips. Da habe ich ja auch mich gewundert, dass sie da eine Variante von haben, die scheinbar im Dual-Modus auch funktionieren kann, denn sie haben in jeder Kopfhörerseite einen H1 drin, so wurde das gesagt. Faszinierende Konstellation.
Schlecht, ja. Mhm.
Ja, dann entsprechend, wie ich das schon gesagt hatte, ja, Digital Crown wird noch erwähnt, Noise Control Button. Ja, der Button steht hier tatsächlich auch nur Press to switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode. Also einfach nur zum Drücken, um umzuschalten. Ja gut, so viel zu den technischen Daten. Wo ich es gerade hier sehe, sei noch zu erwähnen, dass es einen Case mit dabei gibt, was Sascha muss schon grinsen, weil da wird natürlich gleich wieder alles Mögliche reininterpretiert. Das ging so weit auf Twitter, dass ich Bilder von Stringtangas gesehen habe und Leute müssen da irgendwas draus interpretiert haben. Das habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Also, aber ich habe ein Gesicht gesehen. Also an der Stelle auch die Aufforderung, bitte schaut euch mal bei Apple ein Bild von der Hülle an. Das ist schwer zu erklären. Aber man sieht halt eben oben noch den Bogen von dem Kopfhörer und dann ist halt eben dann so eine einzigartige, sage ich mal, Form von so einer Tasche.
Es ist eine spaßige Tasche, die diese Aluminium Schalen schützen soll, ne? Was legitim ist, sieht aber total strange aus, das Ganze. Ich habe mir auch beim ersten Mal, wo ich es gedacht habe, schon gedacht, irgendwie, das sieht aber sehr merkwürdig aus. Aber gut, sieht halt jetzt so aus, ne?
Ja, richtig, genau. Also, ja, ist lustig. Also, ich habe gleich Leute gesehen, die dann da ein Smiley mitgemalt haben, haben dann ein Gesicht unten drunter gemacht und noch Augen auf die zwei Taschendinger drauf. Das hat wirklich super gepasst. Also, so ein Smiley-Gesicht kann man da schon drin sehen. Ist eine ganz lustige.
Was ich, also, um nochmal zu den AirPods an sich zurückzukommen, was ich cool finde, ist diese stufenlose Verstellung aus diesem Rohr. Da kommen ja so Aluminiumstäbe raus, die stufenlos verstellbar sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sieht gut aus. Das ist auch eigentlich eine coole Technik an sich. Ist aber auch damit das ziemlich Einzige, was mir an den kompletten Dingern irgendwie gefällt. Also ganz im Ernst, der Bügel, der oben drüber geht, das ist ja so ein Gewebegeflecht. Das sieht total seltsam aus und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das lange sauber bleibt. Da wird sich alles Mögliche drin sammeln in dem Netz und das wird ein bisschen nervig sein, vermute ich jetzt einfach mal.
Ja, aber du hast Stabilität und auch die Leichtigkeit, ne? Das ist halt der Vorteil gegenüber allen anderen Kopfhörern.
Ja, müsste man halt eben an der Stelle dann mal testen. Also bei sowas
würde. Ja, wir haben ja selber noch nicht gesehen. Ja. Oder beziehungsweise aufgesetzt gehört. Ja. Das ist alles Spekulation, aber das wäre so eine Erklärung dafür.
Genau. Genau. Lass mich gerade kurz die Liste hier abschließen, dann kann ich das wieder zumachen. Und zwar hier technische Daten haben wir noch nicht drüber gesprochen. Keine Batterie im Case, das ist also quasi einfach nur so eine Schutzhülle, die außen drum geklappt wird, natürlich magnetisch schließt, aber halt eben keine Batterie drin dieses Mal. Dafür aber dann 20 Stunden Laufzeit von dem Kopfhörer selbst angegeben, der automatisch in so einen super Standby-Modus geht, wenn man den in die Tasche steckt. Wohl auch erkennen soll, dass er einfach nur beiseite gelegt worden ist, entsprechend auch dort in Standby gehen soll, was natürlich dann schon mal sehr gut ist. Und ansonsten halt eben die üblichen Gegebenheiten mit dem H1-Chip, also dass man hier schnelles Pairing und schnelles Hin- und Herwechseln über iCloud machen kann. Und vergessen hatte ich noch Anschluss nur Lightning-Connector. Also Apple hält fest am Lightning-Connector für Zubehör, haben sich noch nicht gelöst davon, war aber jetzt in gewisser Weise auch zu erwarten. Wohlgemerkt kein 3,5 mm Anschluss, also Lightning only am Kopfhörer, was natürlich gleich ein bisschen bemault worden ist. Die Befürchtung von einigen Leuten auf Twitter war dann gleich so, da wird man jetzt dann kein Audio direkt anklemmen können. Ja, für die Leute, die gerade Video benutzen, wenn man hier sowas macht wie so ein Podcast, dann braucht man so ein Kabel, weil wir müssen halt eben uns selber hören können, weil ansonsten wird man wahnsinnig, wenn man so Lautsprecher auf hat und man spricht miteinander. Und deswegen haben wir das an unseren Mikros angeschlossen für einen direkten Feed und das geht halt eben nur latenzfrei über ein Kabel. So, ne? Also Bluetooth ist da zu langsam für. Und solche Sachen sind natürlich gerade jetzt dann für solche Anwendungen, die so ein bisschen was Pro sind, ne, würde ich jetzt mal sagen, sind halt eben dann ärgerlich, wenn du da nicht so ein Kabel anstecken kannst. Und in diesem Sinne gibt es dann tatsächlich noch ein Kabel von Apple. Da musste man aber dann erstmal auf die Webseite bzw. in die App gucken. Es gibt nämlich tatsächlich ein Zubehörteil für, wir haben noch nicht über den Preis gesprochen, aber das lege ich jetzt schon mal vor. Für 38 Euro bekommt man ein 1,2 Meter langes Kabel mit Lightning auf der einen Seite und 3,5 Millimeter auf der anderen. Und damit kann man dann halt eben genau diesen Anschluss machen, was ich jetzt hier gerade erklärt hatte.
Das ist auch so eine Sache, dass ich bei meinem 600-Euro-Kopfhörer nicht mal so ein ösiges Kabel
dann verraten.
Ja, Entschuldigung. Ja, mein 600-Euro-Kopfhörer nicht mal nicht mal so ein einfaches Kabel bei habe. Das ist schon echt.
Genau. Geschweige denn, dass ein Netzteil dabei wäre. Ne? Also der Kopfhörer kommt einfach blank aus der Verpackung, da ist nichts dabei.
Ja gut, da gehen sie wieder drauf von aus. Ne? Unsere Nutzer haben ja genug Lightning-Kabel und Netzteile und bla bla bla. Jetzt, also bei aller Liebe, normal gehörte das dabei, aber auf der anderen Seite, wer so einen Kopfhörer kauft für den Preis, also, da ist das dann auch nur wirklich egal. Also wer für 600 Kröten einen Kopfhörer kauft, ne? Der braucht sich auch nicht mehr beschweren, wenn er nochmal 18 Euro für ein Netzteil und 30 Euro für ein Kabel ausgibt. Das ist ja in einer anderen Welt. Also ich, wenn das jetzt jetzt sind wir schon beim Preis, egal. Was mich ja gewundert, also ich habe den Preis gesehen und habe mir gedacht, nee, das Ding war ja direkt für mich gestorben, sofort. Also jetzt mal davor, also ich habe erst den Preis gelesen, muss ich sagen, dann habe ich die Dinger gesehen. Und dann war es doppelt vorbei. Mhm. Weil ich würde sie mir auch für weniger Geld nicht kaufen, weil ich sie nicht schön finde. Und aber gut, das ist ja jetzt nur meine Sache. Vielleicht hätte ich sie trotzdem geholt für den technischen Aspekt, weil technisch gesehen sind sie ja echt nicht schlecht. Aber für den Preis, no way.
Ja, gut. Also, es ist ein seltsamer Preispunkt, würde ich mal sagen, um jetzt nicht gleich ins Schimpfen auszuarten. Du hast es ja schon gesagt, also für mich war genau dieselbe Reaktion. Ne? Ihr hattet mir irgendwie ein Bild geschickt, einen Link war es, ne? Und dann so 600 Euro unten drunter geschrieben und ich so, was? Ich bin beinahe in den Graben gefahren in dem Moment. Und ich habe nur drauf gelinst, nicht in die Hand genommen. Und vor lauter Schreck. Nee, ehrlich gesagt habe ich gestanden, aber ich hab trotzdem irgendwie einen Schrecken gekriegt. Und letzten Endes, also 600 Euro hatte ich nie erwartet. Ne? Also wir haben uns ja jetzt gerade erst vor wenigen Tagen hier mit Kopfhörern beschäftigt, Sascha und ich. Ne? Wir hatten ja letzte Ausgabe erzählt, dass wir uns beide hier die Beats Studio geshoppt hatten, die ja super günstig im Angebot waren für 190 Euro, was ja für die 340 Euro kostenden Beats Studio wirklich ein guter Preis ist. Und wir hatten da damals schon gesagt, also für den vollen Preis hätten wir uns die nicht geholt, weil so einen Bedarf nach so großen Kopfhörern haben wir eigentlich gar nicht. Jetzt außer hier so irgendwie für den Podcast, aber da haben wir ja bisher dann auch einfach hier normale EarPods genommen. Das hat ja auch gereicht. Und ist dann so ein bisschen was eine Convenience-Sache gewesen. Und dann kann man halt eben auch mal ein bisschen was ordentlich mal Musik hören, wenn man es braucht. Momentan kommt man ja nicht raus, man braucht man dann schon Kopfhörer. Also hier tatsächlich relativ selten bei mir im Haushalt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ne? Also für 190 Euro habe ich mir jetzt Kopfhörer in der Qualitätsstufe wie von den Beats Studio gerne gekauft. Ne? So, das ist dann so noch der Bereich, wo ich dann sage, ja komm, ne? Das bezahle ich, da bin ich glücklich, da habe ich was Schönes, das funktioniert gut, guten Klang. Ja, ich weiß, kann man darüber diskutieren, aber finde ich halt eben auch. Und letzten Endes bin ich da sehr zufrieden mit. Aber die 300 Euro hätte ich halt eben nicht dafür bezahlt. Und deswegen war ich mir auch schon bewusst darüber, dass wenn jetzt die Apple Studios kommen würden oder halt eben jetzt Max, dass ich die sehr wahrscheinlich nicht kaufen würde, weil die werden garantiert über den Beats Studio liegen. Das war von Anfang an schon meine Annahme. Aber dass sie 200 Euro über den Beats Studio liegen, sogar noch mehr, das sind ja 600, 250 Euro über den Beats Studio liegen werden, das hatte ich nicht erwartet. Das ist dann auch eine Hausnummer.
Also die, wie gesagt, da war ich auch, ich fand es lustig, weil ich hatte mit Thorsten vorher nochmal gequatscht und da auch gesagt von wegen, ja, die sollen ja kommen wahrscheinlich. Und er sagt, ja, kaufe ich auf jeden Fall. Die sind schon bestellt. Was ging um die AirPod Studios und Apple TV und sagt, ja, egal, kaufe ich beides. Ne? Ist beides bestellt. Und dann habe ich den Preis gesehen und habe mir gedacht, mal gucken, wie euphorisch er
bestellt. Nein, ich habe gesagt, ich möchte die Studios haben, ne? Also, ne, weil ich habe keine Over-Ear. So, und ich hätte mir die auch bestellt. Also, wenn die in einem Rahmen gewesen wären, so Schmerzgrenze 300 Euro, hätte ich vielleicht noch investiert, aber 600 Euro ist jenseits von dem, was gut und böse ist. Aber also, ich habe meine AirPods Pro, die sind super, Geräuschunterdrückung, hat alle Features, die der Große hat, alles gut.
Ja. Ich brauche es nicht. Ich bin auch der Meinung, also man muss ja dazu sagen, Daniel, ich habe mir jetzt die Over-Ears gekauft. Ich habe die gekauft, weil ich ja hier in einem Mehrfamilienhaus wohne. Wenn ich mal, weil ich ja doch meist eher länger wach bin, abends nochmal ordentlich Musik hören will, ich das nicht über die Anlage mache oder ähnliches, dann ist mir es lieber und einfach die Beats, ich kannte ja ihre Qualität, mit dem Preis, der da war, vollkommen in Ordnung ging und ich wollte definitiv Over-Ear und nicht On-Ear, deswegen kamen auch die teuren dann nur in Frage. Das war so mein Bestreben. Natürlich habe ich damit auch irgendwo die AirPods Max oder Studio, wie sie ja damals noch zu fast hießen, also wir dachten, sie hießen so, auch für mich quasi raus, aber ich habe mir gedacht, komm, ich werde mich nicht ärgern. Also selbst wenn Apple nächste Woche neue Beats Studio bringt oder die AirPods für den Preis, wo wir die Beats Studios bekommen haben, war das für mich ein super, super Angebot. Und ich habe die nicht gekauft, um damit in der Bahn zu sitzen oder sie regelmäßig unterwegs zu benutzen, weil das würde ich mit so Over-Ears nie machen, das ist mir zu umständlich, die kriegst du ja nirgends unter. Also ich habe allein die letzten Tage, wo war ich jetzt mal wieder im Büro und da habe ich viel meine AirPod Pros wieder benutzt auf dem Weg hin und zurück, weil es einfach praktisch ist, die tust du in deine Tasche, die holst du raus, steckst du eben in die Ohren, alles geht und da ist mir der Aufwand mit den Beats dann doch zu groß erstmal.
Wo du das gerade sagst, möchte ich nur mal gerade einmal die Tasche von den Beats in die Kamera halten für die Leute, die Videos schauen. Klar, das ist jetzt nichts Unbekanntes, ne? Aber wenn man die einpackt, das ist halt eben ein Riesenbomber. Das muss man sich schon überlegen, mitzunehmen.
Dreh die mal um. Also, ja. Hast du ein schwarzes Beat-Zeichen?
Ja, du nicht. Oh, jetzt wird gekramt.
Nee, in der Tat. Wie geil ist das denn? Ich habe ein rotes und ich habe die schwarzen Beats.
Ja, lustig.
So, können wir tauschen?
Das ist eine gute Idee.
Ja, ernsthaft, ich würde wirklich tauschen. Ich würde, mir gefällt das Schwarz besser.
Ich überlege mir das.
Genau. Er will ja, jetzt nur nicht live Nein sagen.
Daniel ist nicht so begeistert.
Oder, ja, also. So, das will ich eigentlich verdeutlichen. Ne? Also, das tue ich mir in die Hosentasche, das andere nicht. Ne? Also, das nehme ich vielleicht mal für eine größere Reise mit, aber mehr auch nicht.
Und ich muss auch dazu sagen, auch wenn es jetzt gar nichts mit den AirPods zu tun hat, aber ich finde die Noise Cancellation nicht so viel besser bei den Beats, glaube ich.
Habe ich tatsächlich noch nicht lang genug benutzt,
ich müsste ja auch mal
sagen zu können, ich war ja nicht weg. Was soll ich
noch? Ich müsste mal in der Bahn probieren. Also im Büro ist das jetzt schwierig, ja, weil da ist einfach keiner, da ist eh ruhig. Und die Straße kriegst du leicht ausgeblendet, die ist ja noch hinter Glas und ne, da ist jetzt nicht so die Kunst. Aber in der Tat müsste ich mal mehr ausprobieren. Apropos, was habe ich eigentlich jetzt für einen Modus bei den Dingern an?
Nee, ich glaube, im Direkten gibt es keinen Noise Cancellation, oder? Ja, okay, gut, wir schweifen ab. Aber ja, gut, also für unterwegs ist das einfach für mich sowieso keine Diskussion und für zu Hause reicht mir jetzt also so ein Kopfhörer. Ich werde garantiert keine 600 Euro dafür ausgeben, um jetzt die zu haben, sogar wenn die super gut sind. Also da habe ich einfach nicht genug Bedarf danach, einen Kopfhörer in der Preislage jetzt zu haben. Das kann natürlich für andere Leute anders sein.
Ja, klar.
Interessanterweise.
Genau. Man darf nicht vergessen, dass für uns keine Frage, für uns steht das in keinem Verhältnis, ne? Weil wir den Nutzen nicht so haben. Das heißt, um Gottes Willen nicht, dass das für alle gilt.
Ja, genau. Wie so immer natürlich, your mileage may vary, ne? Also jeder soll das für sich bitte gerne selber entscheiden. Also ich hatte auch irgendwie für mich mehr Preisgedisse erwartet, als ich dann gesehen habe,
ja.
auf Twitter zum Beispiel.
Das habe ich auch viel, viel schlimmer angenommen. Mhm. Also da habe ich auch einen riesen Shitstorm eigentlich erwartet und gedacht, hier, da geht jetzt die Luzi ab und nix ist.
Ja, richtig. Also ich habe so ein, zwei Mocs gesehen, da hatten sie irgendwie jetzt ein AirPods Max Stand für 1.000 Euro gemalt.
Ja, gut.
War aber eine sehr großartige Idee. Und Rollen hatten sie auch noch für das Case.
Schön, ja. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, dass ich hätte das auch viel, viel schlimmer erwartet, dass das wesentlich tragischer wird, aber generell muss ich jetzt eher mal sagen, ist die Meinung eher, dass der Preis okay ist.
Ja, also es kommt schon durch, dass viele Leute den hoch finden und ne, was wir gesagt haben, gilt für mich auch. Also ich persönlich finde den als zu hoch, finde ihn auch als zu hoch angesetzt. Da können wir vielleicht gleich nochmal zukommen. Aber was man dann jetzt so dann gehört hat, ist, dass wohl scheinbar, ich bin ja jetzt in dieser Thematik überhaupt nicht drin, aber so im audiophilen Bereich, wo ne, Leute sind, die solche Preise für Kopfhörer bezahlen, die halt eben sagen, ja, das ist gar nichts Besonderes für ordentliche Kopfhörer.
Ja, kann durchaus sein. In der Thematik bin ich nicht, überhaupt nicht und so gar nicht. Ich weiß, dass Audiokram unglaublich teuer sein kann. Ne? Also das ist mir schon bewusst. Gibt ja Firmen, da kriegst du einen Verstärker für 50.000 Euro. Also das ist keine Seltenheit. Und ich glaube auch, dass die gut sind. Also da wollen wir jetzt alles nicht drüber diskutieren. Ich glaube auch, dass die AirPods Max, den Namen muss ich mich gewöhnen, gut sind. Aber wie gesagt, halt vom Preis her einfach für mich in keinem Verhältnis stehen, also in keinem Nutzen stehen. Man muss das einfach mal vergleichen, wenn ich oder ich glaube, egal bei uns, wir uns ein neues MacBook Pro kaufen und das Ding kostet halt in der Ausstattung, die wir haben, 3.000 Euro oder 3.500, dann ist das verdammt viel Geld. Ne? Da kenne ich genug Leute, die immer zu mir sagen, oh, muss das sein? Ne? Das ist ja wahnsinnig viel Geld, das lohnt doch nicht und wo ich dann immer sage, nee, das ist meine tägliche Arbeit. Ich sitze da 12 Stunden an dem Gerät dran und bringt mir das was. Und wenn ich jetzt täglich 10 Stunden mit den Kopfhörern arbeiten würde, wird mir das wahrscheinlich auch jede Menge bringen, da bin ich sicher. Aber ja, das ist einfach
nicht so. Dann würdest du das Geld auch investieren.
Genau, dann würde ich das Geld auch investieren. Dann steht das halt in einem Verhältnis, jetzt halt nicht. Und das ist der einzige Grund. Generell müssen wir halt jetzt erstmal noch abwarten. Wir müssen jetzt mal die Tests abwarten. Ich kenne noch keinen. Oder wisst ihr von irgendwem, der die schon mal testen durfte?
Nee, scheinbar sind sie noch nicht rausgegeben worden. Auch auf YouTube war noch nichts zu sehen. Ich nehme mal an. Das sollten wir vielleicht gerade noch dazu sagen. Bestellen konnte man sie ab sofort. Ausgeliefert dann eine Woche später, wie so oft. Scheinbar nicht viel Kontingent da war, denn viel gefragte Farben wie Space Gray, achso, die Farben haben wir noch nicht gesagt, ne? Also Silber, Space Gray und dann die Farben, die auch die iPads gekriegt haben, die neuen, also diese Pastellfarben, Grün und Blau war das, glaube ich, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ehrlich gesagt, habe ich die Farben gar nicht so im Schirm.
Ja, und Weiß, ne? Also Weiß beziehungsweise mit Metallic dann so ein bisschen. Ne?
Gibt es nicht auch zum Pink Teil. Oder Lachs oder irgendwie sowas?
Ah, und Pink, genau, ja, genau. Das waren aber ja auch die Farben, die beim iPad gekommen sind.
Ja,
genau.
Also noch nicht im Test gewesen bei vielen oder überhaupt bei irgendwem, den wir jetzt folgen würden und das kontrollieren können. Ich bin mal gespannt, sehr sogar. Ich gehe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, davon aus, dass die einen unglaublichen Klang haben werden, dass die wirklich toll sein werden. Bin ich wirklich von überzeugt. Ich glaube auch, dass sie sich toll tragen lassen, ehrlich. Und ich bin von der Qualität auch absolut überzeugt, aber preislich halt und nutzungstechnisch halt leider raus bei uns. Es wäre schön gewesen, wenn wir jemanden hätten, der die kaufen würde. Und dann.
Genau.
Ach so, was mir noch einfällt, was man auch noch
zugehörtechnisch. Also, nein, guck mich nicht an.
Was mir noch einfällt, zubehörmäßig, du kannst diese Ohrschalen neu kaufen. Zu Polstern.
Ja, stimmt. Genau.
Die also hier die hier innen, das sieht man jetzt bei meinen Schwarzen nicht. Nee. Die hier innen sind, die kann man neu kaufen und als Paar.
Genau. Die sind magnetisch reingeklipst, sind also relativ leicht zu wechseln, kosten allerdings auch schlappe 75 Euro dann als Zubehörpaar.
Und ach so, genau, ich gerade ganz vergessen, wo wir bei Witzen waren. Jetzt ging es nicht nur um die AirPods, sondern allgemein um neue Apple-Produkte. Und zwar hatte einer so einen Scherz gemacht mit so mehreren Widgets auf dem Homescreen, wo alle neuen Apple-Produkte waren: das neue MacBook Air, MacBook Pro, die AirPod Pros und irgendwas war noch drauf, ein viertes. Und die waren alle nicht mehr im Store. Ach genau, die HomePod Minis. Und die waren alle nicht verfügbar, ne, in keinem Store. Wo man so denkt, so, ja, super, ja. Kannst nicht mal dein Geld ausgeben. Also das ist natürlich auch so ein bisschen spaßig.
Ja gut, das Weihnachtsgeschäft für Apple dürfte schwierig werden, wenn sie nicht liefern können. Ne? Aber das war ja so ein bisschen zu erwarten, dass sie die Nachfrage nicht schaffen werden.
Ja, aber bei gar keinem Gerät, ne? Das ist schon hart.
Ja gut, die Nachfrage scheint ja dann gut dabei zu sein.
Das ja okay, bei dem einen oder anderen glaube ich das. Bei den AirPod Max jetzt erstmal noch nicht. Da glaube ich nur, sie haben wenige da gehabt. Bei den HomePod Minis bin ich sicher, da haben sie einfach nicht mit gerechnet oder gar nicht so viel produzieren können und irgendwo ist ja auch Ende. Also egal, wir schweifen schon wieder ab.
Ja, genau. Ich wollte gerade noch auf eine Sache eingehen bezüglich der Kopfhörer und zwar, wo ich mir am meisten Gedanken drum gemacht habe, das ist, ob der Preispunkt nicht im Apple-Stil verfehlt ist. Also ich glaube, ich muss das ein bisschen was erklären. Also ein YouTuber gestern, wo ich irgendwie so ein bisschen was am Quergucken war, nannte das Affordable Luxury. Also leistbaren Luxus. Also die Apple-Produkte, die sind immer teuer gewesen, aber bezahlbar. Ne? Also so von der Schiene, wie die angelegt sind. Mhm. Ne? Und letzten Endes also immer so eine Sache gewesen, die man sich eigentlich leisten konnte, wenn man wollte. Ne? Und du hattest das ja auch gerade mit einem MacBook gesagt, mit einem iPad stimmt das, mit einem iPhone stimmt das genauso, ne? Um das gerade mal einzuwerfen. Ne? Also so ein iPhone SE kriegt man für denselben Preis wie die Kopfhörer jetzt.
Ja.
So, und an der Stelle muss ich dann jetzt eben sagen, und das sehen halt eben viele so, das war auch da in dem Video so gesagt worden, dass letzten Endes dieser Preispunkt an diesem Affordable Luxury Prinzip vorbeigeht. Ne? Also du musst nicht ein bisschen was zähneknirschen, das Geld bezahlen und danach glücklich sein, sondern das ist schon brutal viel teurer als zähneknirschend ein bisschen mehr bezahlen.
Also das ist schon, denke ich, ja, deutlich drüber, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich denke, ja, also ist jetzt schwer einzuschätzen. Es gibt viele Apple-Fans, wo wir auch zugehören, aber die ich finde es halt schwierig, weil es ist schon brutal hochgegriffen und für mal eben mitnehmen. Ne? Also, nimm mal die AirPods Pro. Was kosten die 179 Euro, ne? Nee, Quatsch.
Ja, AirPods Pro kosten, habe ich gerade nachgeschaut. Das ist nämlich auch so ein Thema, was ich denke. Die kosten 272 Euro aktuell. Und als ich mir die damals geholt habe, habe ich auch gedacht, Mensch, 270 Euro für ein paar kleine Kopfhörer. Schon eine harte Nummer. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, okay, die haben jetzt ein Over-Ear gemacht und ja, die Leute sind bereit, dafür 280 Euro auszugeben und dann haben sie den großen einfach mal verdoppelt. Also entweder haben sie so eine Kalkulation gemacht, weil von dem Material kann es ja nicht sein und oder eventuell, dass die gar nicht so viel Kopfhörer herstellen können, weil sie im Moment die Produkte nicht liefern können, dass sie da gesagt haben, wir machen einen sehr hohen Preis. Aber ist eigentlich nicht Apple-Stil, deswegen, also ist ganz komisch, dieser Preis, den kann man überhaupt nicht einordnen. Und der, also mich hat der persönlich, und Sascha ja auch, wir haben ja die Meldung gesehen, du hast ja gepostet, und ich war sofort, nee, geht gar nicht. Also ich bin eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, egal, kostet halt Geld und ich arbeite damit, ich brauche sowas und ich bin echt immer bereit, da viel Geld auszugeben, aber das war echt eine Hausnummer zu hoch.
Also jetzt, wo ich den Preis nochmal von AirPod Pros höre, ist natürlich, da konnten sie natürlich nicht in die 300, 350 Euro Sparte mit so einem Riesending kommen. Das passt ja dann auch irgendwo nicht ins Line-up so richtig rein. Aber
das ist ja schon die Pro-Version, ne? Also das ist ja schon teuer.
Ja,
das stimmt. Vergesst nicht, dass es auch noch die normale Version
runter gibt. Das stimmt. Man darf auch nicht vergessen, dass bei den Pros, finde ich, dieser Riesenfaktor hinzukommt, der Miniaturisierung.
So. Genau, dafür hat man ja auch
gezahlt. Das ist ja bei den Pros sind ja super winzig. Ich meine, das war bei den AirPods schon, ne? Also ich habe ja die AirPods Pros ohne Probleme gekauft, also ohne nachzudenken, so meine ich damit, weil ich wusste, die AirPods waren schon geil. Und ich hatte ja noch die AirPods 1 und die waren auch schon 2 Jahre alt, da war langsam der Akku durch und ne, bla bla bla. Mhm. Ne? Und dann waren die Pros ja da und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt gönn dir was, brauchst du jeden Tag, ne? Und ich habe es nie bereut, war jeder Euro gut angelegt. Aber da ist halt diese Miniaturisierung halt auch teuer. Das wissen wir ja. Wenn etwas sehr klein gebaut werden muss, ist es brutal teuer. Und das hast du ja mitbezahlt. Das ist ja auch okay. Ne? Und vor allem diese Portabilität, dass du sie einfach überall einstecken kannst in die Hosentasche und mal eben mitnehmen, das kann man sich bezahlen lassen. Aber bei den Riesendingern, das. Ja.
Ja, also für mich rechtfertigt das weiter nicht den Preis. Also ein 100er drauf, ja, das hätte ich ja jetzt noch gesagt. Das hätten sie dann, wenn sie das jetzt wirklich in Relation setzen wollen zu den AirPods Pro, hätte ich dann ja jetzt noch akzeptiert. Das wäre dann auch das typische Apple-Schichtsystem gewesen, ne? Von günstig teuer am teuersten. Und das hätte man dann machen können. Klar, das ist dann halt eben ein Switch von klein auf groß, aber das sind halt eben auch unterschiedliche Kopfhörertypen. Was willst du machen?
Jetzt fällt mir gerade bei der Benennung auf. Die eine ist ein AirPod Pro, die anderen AirPods Max. Meint er, da kommen noch AirPod Pro Max? Die für Tausender liegen oder sowas. Wäre natürlich jetzt, also, das wäre natürlich dann nochmal lustig. Also, glaube ich nicht, dass sie kommen, aber das wäre witzig.
Doch, die kommen, dann ist dann auch der U1-Chip drin, weil der fehlt ja im Moment.
Stimmt, den lassen sich dann auch.
Ja, das,
aber die Frage ist, wofür sollen die brauchen in Kopfhörern, die U1? Zum Finden?
Ja, ich weiß es nicht, aber es wurde irgendwie zumindest irgendwie von vielen Leuten angesprochen, huch, da ist ja kein U1 drin. Habe ich mich auch gefragt an der Stelle. Immerhin in den AirPods ist es ja jetzt auch nicht drin. Bei der Apple Watch hieß es, da ist er ja auch reingekommen, genau, ne, in der 6, neuesten ja. Generation.
Da macht es auch Sinn.
Genau, da kann man das ja noch erklären und bei den HomePods und so kann man das vielleicht auch erklären, hier, damit man hier sein Positional-Kram halt eben im Raum machen kann, wenn man also dann
die,
solche
Orientierungs- die AirPods brauchen das für hat. Follow Me und die Apple Watch brauchst, damit du nicht jedes Mal dein iPhone mitschleppen musst, sondern dass es reicht, deine Apple Watch zu tragen.
Für genau.
Das Follow Me, das macht alles, das passt zusammen.
Richtig.
Aber die so. Dinger brauchen das für mich nicht.
Bei den Kopfhörern hätte ich jetzt höchstens gesagt zum Wiederfinden, aber dafür ist das wahrscheinlich ein bisschen teuer, das System. Also das U1-System.
Ich würde jetzt gar nicht sagen, der Preis. Ich glaube, bei den AirPod Pros und den kleinen Ohrhörern würde ich nur sagen, macht das durchaus Sinn. Aber bei den Riesendingern, wo willst du denn die verlieren?
Ja,
gut. Die müssen ja in den See fallen und dann ist eh egal.
Ja, aber bei 600 Euro, Sascha.
Ja, okay. Ja.
Aber wo wir übrigens gerade davon sprechen, es hieß schon gleich, die sind natürlich in Whoist integriert, so wie die anderen AirPods natürlich auch. Also da sind jetzt schon die Icons drin. Die
können auch Lautmusik anmachen, um sich bemerkbar zu machen, glaub mal.
Wahrscheinlich. Ja.
Also die findest du schon, auch wenn sie beim Nachbarn liegen.
Mhm.
Das wird schon. Ja, das glaube ich zu dem Thema, oder möchte noch einer etwas sagen, bevor wir uns da ewig verlaufen bei den Dingern?
Nö, ich glaube, wir haben es erschlagen. Ne?
Ja, ich glaube, es reicht jetzt. Wir haben unsere Meinung kundgetan.
Ja, genau. Also wir werden uns das mit Spannung nächste Woche dann mal anschauen, wenn die Reviewer da ihre Berichte drüber abliefern. Also ich rechne fest damit, so wie Sascha das schon gesagt hat, eben, dass die einfach großartig sein werden. Nichts anderes würde ich von Apple erwarten. Ja, gerade audiotechnisch ist Apple ja wirklich State of the Art gewesen in der letzten Zeit. Und allein schon auch durch die Erfahrungen mit den anderen Kopfhörern, jetzt gehe ich fest davon aus, dass sie großartig sein werden. Aber ja, ne, wie wir eben gesagt haben, für mich ist es zu teuer, für uns ist es zu teuer. Vielleicht sind die ein oder anderen dabei, die es kaufen wollen. Die Bestellzeiten deuteten an, dass es auf jeden Fall mehr kaufen wollten, als Apple auf verfügbarkeitstechnisch da hatte. Weil, das hatten wir eben gar nicht gesagt, ne, irgendwie jetzt schon 12 bis 14 Wochen Lieferzeit angegeben sind für verschiedene Farben. Und also scheint schon ein paar zu geben, die ihn bestellen. Ne? In dem Sinne, mal gucken, vielleicht werden wir noch was drüber berichten können.
So, dann kommen wir zum, ich wollte jetzt sagen, erfreulichen Thema, aber so richtig erfreulich ist es auch nicht. Also ja und nein. Ne? Also,
nein.
Ja, weil es das gibt und nein, weil es das gibt. Und das war jetzt mit Absicht so gesagt. Also beim iPhone 11 gibt es ein Austauschprogramm, weil es da wohl Probleme bei den Touchscreens gibt.
Genau, richtig. Also die Ansage ist, dass es wohl wenige Prozent von iPhone 11 geben soll, die teilweise im Prinzip, wo das Touch mehr oder weniger komplett die Bedienbarkeit einstellt, was auch da jetzt immer genau konkret das Problem ist. Ist ein eindeutiges Problem. Also das werden die Leute dann schon merken, wenn sie es haben. Und da haben sie jetzt offiziell ein Austauschprogramm für aufgelegt. Das heißt also, man kann, vielleicht gerade noch die Modellgeneration, also das ist von November 2019 bis Mai 2020 hergestellt gewesen, also nur ein eingeschränkten Zeitraum. Und es geht auch nicht um alle Modelle, die sie tauschen wollen, sondern sie tauschen da auch dann nur ausgewählte Modelle. Ich nehme mal an, dass da ein Modulhersteller irgendwie Probleme hatte oder so. Also man kann dann auf die Seite bei Apple gehen, seine Seriennummer eingeben und dann sagen die einem, ob man da jetzt dazugehört oder nicht. Und dann wird das dann wohl pro forma ausgetauscht. Also auch wenn man noch keine konkreten Probleme hat, wird einem dann das Display-Modul ausgetauscht.
Genau. Jetzt warum? Warum gut? Weil es das Austauschprogramm gibt. Warum schlecht? Weil es das Problem gibt. Deswegen habe ich da alles erwähnt. Aber ich finde es immer gut, wenn Apple dann noch dazu Stellung nimmt und das behandelt. Aber ja, das ist beschränkt, glaube ich, auf ein Jahr, ne? Also die Leute sollten...
Hatten wir nicht beigeschrieben, aber ja.
Ich meine, es war nämlich beschränkt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass da, deswegen gab es da ein bisschen Kritik dran, weil diese MacBook-Tastaturen zum Beispiel ja ewig, also über 4 Jahre getauscht werden und bei den, bei der Sache jetzt nur, ich glaube, solange das iPhone 1 oder 2 Jahre alt ist. Also ja, kontrolliert es zeitnah, wenn ja, bringt es bei Apple vorbei oder schickt es ein und lasst euch das tauschen.
Wobei das ja typischerweise eigentlich oft an der Lebensdauer der...
Ups. Entschuldige. Ja, ich hab den Arm weiter hinten. Normal sitze ich weiter vorne. Dann habe ich das Problem nicht. Ich wollte es mal als anderes ausprobieren. Ich wollte mich mal bequemer hinsetzen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich muss mit links was trinken. Dann geht das. Oder der Arm muss nach links. Genau. Natürlich eigentlich schlauer.
Prost.
Nächstes Mal. Zum Wohle.
Zum Wohle.
Ja, also typischerweise sind diese Replacement-Programs normalerweise so ausgelegt, dass das vernünftig ausgetauscht werden kann. Ne? Bei den Tastaturen war das ja jetzt ein Sonderfall, weil sie hatten halt eben sehr viele, sehr schlechte Tastaturen im Markt und mussten die Leute besänftigen, weil sie das ja noch weiterverkaufen mussten, als sie damit angefangen haben, die auszutauschen.
Ja, ja, also und, das stimmt schon, das ist Thema. Ein bisschen was anderes, das stimmt.
Genau. Und das Problem ist halt eben auch da, dass die MacBooks halt eben dann im Schnitt dann doch wahrscheinlich eine deutlich höhere Lebensdauer haben als die iPhones. Deswegen, ich müsste jetzt auch mal gucken, wenn es wirklich nur ein Jahr ist, ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber typischerweise war das immer im akzeptablen Rahmen.
Schaut es euch an, guckt, ob ihr betroffen seid, falls ihr ein iPhone 11 habt und lasst es einfach am besten direkt machen. Zeitnah.
Richtig.
Ja, dann kommen wir auch schon zu Gerüchten.
Weil, ein einziges heute.
Ja, aber ich fand es sehr, sehr cool. Und zwar mehr Kerne in 2021 und 2022. Die nächsten MacBook Pros und der iMac sollen schon in 2021 kommen. Was ich grundsätzlich auch so, ehrlich gesagt, erwartet hätte.
Soweit so gerüchtet, genau, hat man ja auch vermutet.
Und der Mac Pro in 22. Musste aber eigentlich auch kommen, weil sie haben, glaube ich, war doch 2 Jahre Transition-Zeit, ne?
2 Jahre,
ja. Ja, genau. Sie hätten ja dann bis zur WWDC 22 Zeit, um ihre 2 Jahre einzuhalten, die sie angesagt hatten.
Ja, und dieser soll, jetzt kommt das Extreme, was ich aber auch beim Mac Pro ja, was wir ja mal auch theorisiert hatten, ist das richtig? Nee.
Sag es erst.
Gesprochen hatten. Und zwar soll der bis zu 32 Kerne, also 32 High-Performance-Kerne und 64
oder 128.
Genau, 64 oder 128 GPU-Kerne haben. Also das.
Ein Biest.
Ne? Also nur noch mal zur Verinnerlichung: der M1, der hat 4 High-Performance und 4 Energiesparkerne. Und wenn man also jetzt sich vorstellt, dass man den hochskaliert von seinen High-Performance-Kernen mit 4 Stück jetzt auf 32, das ist natürlich nur parallele Leistung. Da wird jetzt hier Single-Thread-Performance wahrscheinlich nicht viel passieren, es sei denn, sie schrauben zusätzlich noch am Takt, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber so Parallelverarbeitung wäre das ein Biest.
Ja, und vor allem ist ja eigentlich alles, was man mit den Dingern macht, parallel verarbeitet heutzutage, wenn man es vernünftig macht.
Das gerade bei einem Mac Pro natürlich. Ne?
Ja, das wäre also schon...
Die Xeons sind ja jetzt auch eigentlich nur parallel wirklich effizient und leistungsstark. Ne? Also das ist ja jetzt aktuell genau dasselbe. Also das skaliert halt eben einfach in Single-Thread-Performance nicht mehr weiter, sondern irgendwann muss man parallelisieren. Und das tun sie ja jetzt halt eben dann hier in beiderlei Richtung. Und deswegen ist das halt eben dann jetzt auch, ja, also ne, Zahlen sind groß, aber auf der anderen Seite auch das, was man jetzt erwarten würde für die Maximalausbaustufe. Sie müssen ja auch wirklich die Xeons schaffen damit. Also sie wollen da ja auch deutlich drüber, wie man Apple kennt. Und ich nehme mal an, dass das ein realistisches Ziel ist für so eine Maschine.
Ja, also ich denke sogar, dass sie da, wie auch mit dem M1, sagen wir mal, den Branchenprimus ganz schön dumm aussehen lassen werden. Das, genau. Also ich glaube da, also auch wenn ich die an die 64 oder 128 GPU-Kerne denke, ei.
Das, ja. Auch da nochmal zur Erklärung, ne? 7 oder 8 GPU-Kerne im M1. Also das ist da auch nochmal deutlich mehr. Ne? So, und ja, da muss man noch gucken, wie sie dann jetzt die RAM-Geschichte lösen, ne? Ob sie mit bei dieser SoC-Lösung bleiben und dann halt eben einfach nur jetzt irgendwie die RAM-Auswahl dann irgendwie verdoppeln, dadurch, dass sie irgendwie noch einen zweiten Speicherbus oder sowas verwenden, dann halt eben auf 32, 64 Gigabyte oder sowas gehen, die man konfigurieren kann. Ich nehme mal an, bei dem Mac Pro werden sie sich noch was anderes überlegen müssen, weil da haben sie ja bisher dann auch noch mehr Upgrade-Optionen angeboten. Das wird auch nochmal spannend. Aber so alles in allem klingt das ja realistisch. Ne? Also die, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, also es kündigt sich halt eben an, wir hatten das ja im Prinzip auch alles schon so vermutet, dass es halt eben 3 Prozessoren werden letzten Endes, ne? Der M1 für den Low-End-Bereich, der mittlere Prozessor für iMac und die größeren MacBook Pros, dann als einer, der dann nochmal leistungsfähiger sein wird. Wir hatten ihn ja bisher M1X genannt zum Beispiel, der also was weiß ich was jetzt, ne? Da wurde auch so ein bisschen spekuliert drüber, vielleicht dann eben 8 oder 16 Kerne hat, je nachdem, wie sie den skalieren wollen, vielleicht auch beides nochmal als Variante mit Upgrade-Preis oder sowas angeboten. Wenn sie da jetzt irgendwie so eine Reihe von Prozessoren machen, bietet sich das ja dann an, die da einfach zu skalieren an der Stelle. Ne? So, und dann hätte man da wahrscheinlich eine ganz gute Gelegenheit, ne? So solche MacBooks wie das 13 Zoll MacBook Pro, die werden halt eben dann in Zukunft konfigurierbar sein, ob man jetzt oder mal auswählen können, ob man jetzt dann den M1 da rein tut oder den M1X, wenn wir ihn mal weiter so nennen wollen. Da muss man halt eben dann irgendwie ein paar hundert Euro drauflegen, wie man das bei den Intel Macs dann auch gemacht hat in der Vergangenheit. Und kann dann halt eben auch noch mehr Speicher und mehr Displays und so weiter haben. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie nur ein Display unterstützen jetzt bei dem M1, damit sie noch ein bisschen was Upgrade-Potenzial bei dem anderen Chip dann haben. Suchen sie ja dann manchmal auch nach solchen Sachen so ein bisschen. Dann letzten Endes halt eben einfach jetzt so eine skalierbare Reihe. 8 oder 16 in der Mitte, 32 als Ausbaustufe, wahrscheinlich dann ja auch nur als extreme Ausbaustufe. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn es 8 und 16 Kernmaschinen gibt, dass man den Mac Pro auch schon mit einem 16er bekommen könnte. Ne? Also da ist ja auch dann in der Regel noch ein bisschen was Konfigurationspotenzial. Vielleicht wäre dann der Einstiegsprozessor mit 16 Kernen und du kannst dann die 32-Kern-Version.
Du brauchst ja auch diese Konfiguration für Pro-Maschinen. Also da muss Apple schon ein bisschen Auswahl liefern. Da können sie sich einfach nur gegeben sagen, hier, nehmt, friss oder stirb. Das werden sie schon ordentlich durchdacht haben. Da gehe ich mal ganz schwer von aus. Also das kann Apple und das haben wir ja schon an vielen Stellen besprochen und Theorien angestellt. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie es heißt, was passiert, etc.
Ja, nur noch um das abschließend zu erwähnen, also wenn ich über diese Sachen nachdenke, dann wird mir auch immer noch schwindelig momentan tatsächlich. Also wenn ich, ne, ich kann das immer nur noch mal wiederholen, dieser M1-Prozessor, der ist einfach schon brutal gut. Und dann frage ich mich echt, was die da an der Stelle jetzt dann noch in den nächsten Jahren dann mit den anderen Gerätschaften machen werden. Ne? Wird es einen passiven Mac Pro geben? Hatte ich so spontan mal als Gedankenblitz die Tage. Ja, so wahrscheinlich nicht, nee, weil ein aktiv gekühlter würde natürlich viel performanter sein. Aber so, wahrscheinlich könnten sie sowas machen. Ja, und das muss man mal realisieren, wie viel Potenzial da drin steckt. Einfach dieses Energiesparen können Sie ja jetzt dann da auch noch ausreizen. Das ist ja bei dem M1 überhaupt nicht, also nein, der Chip wird nicht ausgereizt, so rum. Ne? Also nicht das Energiesparpotenzial ist nicht ausgereizt, sondern der Chip ist nicht ausgereizt. Der kitzelt ja hier meinen Lüfter in dem MacBook Pro überhaupt nicht. Ne? Der geht ja dann ab und an mal müde an und dann wieder aus, weil der einfach gar nicht genug Abhitze produziert. Wenn man sich mal vorstellt, dass sie den hätten eigentlich schon mit 10 mehr Watt TDP machen können und dann problemlos da noch mehr Leistung drin gehabt hätten. Ne? Aber dann halt eben mit dem Air dann da mit der passiven Lösung natürlich einen sehr, sehr tollen Ansatz gefunden haben. Im Nachhinein ist das MacBook Air halt eben einfach momentan das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, weil das Ding ist halt eben super günstig. Ne? Das kostet ja halt eben 1100 Euro und hat dann genau dieselbe Leistung wie das MacBook Pro. Nur nach ein paar Minuten Vollgas wird es dann ein bisschen langsamer, dadurch, dass es ins thermale Drosseln reinkommt. Ne? Ja, kann man definitiv empfehlen momentan. Okay, aber wieder abgedriftet. Also per se bestimmt eine spannende Zeit. Bestätigt aber auch weiterhin die Annahme, die wir getroffen hatten, dass sie das jetzt iterativ machen werden. Ne? Dass sie also jetzt dieses Jahr den M1 gebracht haben. Nächstes Jahr bringen sie dann die nächstgrößere Version, nennen wir es weiter M1X. Und dann in 2022 bringen sie dann erst den M1XX. Z. Da fällt die Namen. Ja, Z, weiß ich auch nicht. Wollen sie das machen? Von mir aus M1Z für den Moment. Vielleicht lassen sie sich auch ein ganz anderes Namensschema
einfallen. Wir warten mal ab. Das sind ja alles genau. Spekulationen und wir haben es oft.
Das tun wir doch
ja, gerne. Aber wir haben es schon oft genug jetzt besprochen, wie Apple das macht. Ich glaube, die letzten drei Podcasts schon. Warten wir es einfach mal ab, ein bisschen. Ich denke mal, die nächste Generation in den MacBooks und iMacs wird schon mal ein bisschen mehr Aufschluss bringen.
Ja, genau. Ne? Also nächstes Jahr wird spannend. Das wird sich halt eben ein bisschen ziehen. Das muss man jetzt noch mal realisieren. Ne? Also das ist jetzt nicht Anfang nächstes Jahr vorbei, sondern das wird sich jetzt ziehen. Die Aussage ist, dass die MacBook Pros und iMacs im Laufe von 2021 kommen sollen. Das kann sich also auch gut noch was hinziehen. Muss man dann mal schauen, wann genau die kommen. Ich nehme mal an, dass sie, wenn, dann wahrscheinlich zeitgleich kommen werden, da ja derselbe Prozessor drin sein wird, nehme ich mal dann mal an. Ne? Ja. So. Aber ja, genau, abwarten. Gibt es auch keine Diskussion drüber momentan.
Ja, und von den Generationen der Macs oder den Zukunftsgenerationen der Macs zu der nächsten Generation von iOS 14. Die ist, das heißt ja jetzt RC, als Release-Candidate erschienen mittlerweile. Mhm. Und damit quasi in den Startlöchern. Also nicht quasi, sie ist in den Startlöchern. Und bringt natürlich die Unterstützung für Apple Fitness Plus. Leider nur in den USA und Kanada und Australien, glaube ich. Und die natürlich für die AirPod Max.
Natürlich. Ja, damit hat sich dann auch erklärt, warum das Beta-Programm für die 14.3 schon relativ unspektakulär geworden war, weil ihre To-Dos hatten sie quasi sehr schnell erledigt und jetzt haben sie nur noch darauf gewartet, dass die AirPods vorgestellt worden sind, die neuen, und dann wird das jetzt ausgerollt. Ich würde mal darauf wetten, nächste Woche.
Vermutlich, ja, wenn jetzt der RC da ist und die AirPods nächste Woche kommen, dann. Also sie werden schon die Kopfhörer nicht ausliefern und die Kunden können sie nicht benutzen. Das wäre dann schon sehr schlecht. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es nächste Woche kommen wird.
Ja, genau.
Ja, ansonsten gab es schon ein nettes Update. Gab es das für alle HomePods? Ich dachte nur für die Minis.
Nein, für alle.
Also HomePod oder iOS ist das ja 14.2.1. Ist veröffentlicht. Ja,
tvOS eigentlich, aber also sie nennen es HomePod OS.
HomePod OS, gut. Ne? Also HomePod OS 14.2.1 ist veröffentlicht worden für die HomePods, wo es scheinbar nur Bugfixes gab. Hoffentlich den Bugfix für den HomePod Mini mit den Verbindungsproblemen. Hatte ich nämlich bei mir in der Küche auch häufiger, dass er gesagt hat, ich habe kein Internet.
Ja, das musst du mal ausprobieren. Ich habe hier keine Probleme gehabt.
Ich hatte es nur mit dem einen. Also der hier steht im Schlafzimmer, der ging.
Ja, also Ich habe hier allerdings auch sehr starkes WLAN. Ich habe ja auch
das ist kein Sinne des WLANs. Das ist nicht, das hatten ja viele das Problem. Das hat nichts mit schlechtem WLAN zu tun.
War das einfach nur Disconnect?
Das war einfach,
also, dass das ein abgerissen
Fehler. Der hat das gesagt. Der hatte auch Internet. Du konntest damit trotzdem wie Musik streamen. Wenn du ihm das manuell gegeben hast, war das kein Problem. Aber er hat dann trotzdem gesagt, wenn du ihn mit Siri angesprochen hast, dann hat die gesagt, oh nee, geht nicht. Kein Internet.
Ja gut, okay. Das hat es ja auch in der Vergangenheit ab und an mal gehabt.
Also abwarten, hoffen wir mal, dass das besser ist. Ich glaube, viel mehr oder überhaupt irgendwas gab es da sonst nichts, ne? Nicht.
Wie so üblich gab es keine weiteren Informationen dazu. Muss man dann jetzt mal ausprobieren. Ja, ist aber nichts auffällig gewesen nach dem Update.
Ja, ansonsten sind wir schon bei unserer diverses Section. Und
ja, da haben wir noch ein bisschen was zusammengekriegt dieses Mal, aber da gehen wir jetzt mal sukzessive mal einmal durch.
Zwar können Abos jetzt mit der Familie geteilt werden.
Genau, das war ja angekündigt worden zur WWDC, dass das mit iOS 14 ausgerollt wird. Das war so eine Sache, die ich wieder total vergessen hatte, aber wo ich dann dran erinnert wurde von Apple. Die schickten mir dann irgendwie jetzt hier die Tage eine Mitteilung, hey, dein Ulysses-Abo kann jetzt mit deiner Familie geshared werden.
Und, ach, da kriegst du eine Mail zu, schön. Da kann man auf jeden Fall meine Abos nicht teilen.
Ich habe. Also ich habe Mails gekriegt für verschiedene Sachen.
Wo kann man das dann in deinen Abos sehen, ob du das teilen kannst oder...
Ja, du kannst in diesen Dialog gehen, wo du die stornieren oder umstellen kannst. Und da gibt es jetzt einen Schalter für mit der Familie teilen. Das auf dem iPhone habe ich das gesehen.
Aber gut, dann müssen die Apps halt Familienfreigabe unterstützen, ne?
Genau, der Entwickler kann das natürlich freigeben oder nicht freigeben. Aber das obliegt halt eben jedem Entwickler selbst zu entscheiden. Das kann man jetzt so,
hab ich,
so
sehen. Habe ich natürlich. Kein Abo, das hat gern.
Das ist einfach zu wenig Abos, Sascha.
Ich habe 5 Abos.
Echt? Und die haben das alle nicht? Interessant, ja.
Also beim Paar wundert es mich auch nicht. Also Apple selber natürlich sowieso nicht, aber das sind ja eh die Familienabos, deswegen wäre das da auch Quatsch. Ja. Dann ist das noch so eine Tanken-App, die unterstützt das auch nicht. So eine Werbeblocker-App, die unterstützt das auch nicht.
Disney Plus auch nicht.
Ja, das stimmt, das habe ich aber nicht hier drüber. Und eine Sportstreaming-App auch nicht, aber bei der hätte ich mich auch gewundert.
Ja, gut.
Brauche ja eigentlich nicht verschleiern, wie das ist bei DAZN. Da geht es auch nicht, aber es hätte mich auch gewundert, weil dann geht irgendwo auch der Preis kaputt.
Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall für die Leute, die es nutzen können und die entsprechenden Abos haben, mal ausprobieren. Ihr müsstet aber Mails gekriegt haben, die euch darauf hinweisen, dass das jetzt geht. Zumindest habe ich die bekommen.
Jo. Ansonsten bringt macOS Big Sur Thunderbolt 4 Hub-Unterstützung auch für T2 Macs.
Ja, es kommt jetzt wieder davon, wenn du das einfach nur vorliest. Sorry. Aber also erstmal geht es darum, dass wir überhaupt Thunderbolt 4 Hub-Unterstützung bekommen. Das ist schon was ganz Tolles und das kommt rückwirkend auch für T2 Macs. Aber ich erkläre das gerade kurz.
Aber das habe ich doch auch so vorgelesen und das sagt ja auch der Satz aus. Also Thunderbolt 4 hätten T2 Macs eigentlich nicht. Deswegen ist es rückwirkend logischerweise ja nachgezogen worden und halt nur für die T2 Macs.
Ja, das war aber so als zweiter Punkt dazu. Egal, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Also das Ganze nochmal gerade richtig aufgerollt einfach. Grundsätzlich hat Apple jetzt Thunderbolt 4 Unterstützung ja in die M1 Macs eingebaut. Ne? Also erstmal ging es in der Nachricht eigentlich darum zu sagen, hey, schaut mal, Apple hat jetzt Hub-Unterstützung für Thunderbolt 4 implementiert. Ja, Hub-Unterstützung ist neu mit Thunderbolt 4 und ist letzten Endes etwas, was sich bestimmt der ein oder andere schon mal gewünscht hat, nämlich, dass man einen aktiven Thunderbolt-Hub sich besorgen kann. Das heißt also, man steckt ein Thunderbolt-Kabel an seinen Rechner, hat dann dort einen Hub und dieser Hub, der erzeugt dann neue Thunderbolt-Ports. Also die dann originär von da sind und dann jeweils einzeln wieder Daisy-Chains und Stromversorgung und so weiter machen können. Ne? Bisher konnte man immer nur einen Anschluss quasi durchleiten ja, oder aufsplitten, aber die mussten dann entsprechend sich dann dort die Datenraten dann zum Beispiel teilen. In diesem Fall ist das jetzt ein Hub, das ist dann so wie ein aktiver Switch, wenn man jetzt das mit Ethernet vergleicht, ne? Wo also dann die einzelnen Anschlüsse jeweils volle Leistung haben. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch für verschiedene Gegebenheiten, wo man einfach hier irgendwie ein komplexes Sammelsurium an Thunderbolt-Sachen an zum Beispiel einen M1-Mac anschließen möchte und nicht mehr als einen Port dafür opfern möchte. Ja, und das ist jetzt dann eine der Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch sofort das gelesen, weil ich habe natürlich jetzt das Problem, dass ich nur noch zwei Ports habe. Und dachte mir, ja, okay, das ist ja gar keine schlechte Idee. Und lustigerweise kommt das jetzt gerade so zusammen, denn Thunderbolt 3 hat das nicht unterstützt, wohlgemerkt. Ne? Das heißt also, das ist jetzt neu mit Thunderbolt 4 und tatsächlich haben jetzt auch die erste Firma, wo ich es gesehen hatte, war OWC. Das ist ja so ein Hersteller. Ich habe nicht wissentlich irgendwas von ihnen gekauft bisher, aber ist ja ein relativ bekannter Anbieter von Thunderbolt-Gerätschaften. Ne? Also da gibt es einiges an wie heißen diese Dinger nochmal, diese Extender, wo alles mögliche an Ports dran ist.
Ne? Diese so, Docks.
Dock, ja, genau, richtig. Ne? Und die machen sie halt eben quasi jetzt in dieser Art und Weise dann auch als Hub, was halt eben dann mehr Möglichkeiten bietet letzten Endes. So, das muss man dann mal ausprobieren, wie das in Zukunft gehen wird. Erwähnt wird dort an der Stelle natürlich, dass man dort irgendwie halt eben im Prinzip viele Displays anschließen könnte, was beim M1 natürlich nicht funktionieren wird. Deswegen war ich da auch vorsichtig damit, das jetzt gerade zu sagen, weil da ja sowieso nur ein externes Display unterstützt wird. Aber muss man sich halt eben dann mal gucken, ob das dann in Zukunft sich anders verhält oder auch bei den älteren Macs. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du gerade noch mit vorgelesen hattest, nämlich diese Hub-Unterstützung, die ist in Big Sur halt eben mit eingeflossen und funktioniert scheinbar auch rückwirkend. Das heißt also, das geht nicht nur mit dem Thunderbolt-Controller, der in dem M1 drin ist, sondern auch mit dem Controller, der in den T2 Macs drin ist. So, wahrscheinlich haben sie da einfach nur den Treiber erweitert, würde ich mal annehmen. Ja, und an der Stelle sind also die Leute mit den T2 Macs da auch in der Lage, jetzt Docks anzuschließen, dann mit Big Sur Support. So. Und das ist natürlich schön. Ne? So ein Feature kriegt man selten geschenkt. Deswegen wollte ich es extra noch erwähnt haben. Auch wenn ich es nicht verwenden können werde mit meinen alten Rechnern. Sind nämlich alles noch T1-Rechner, die ich hier stehen habe. Aber ich weiß nicht, habt ihr T2-Rechner? Sascha, du hier.
Ja, ne? Von der Firma habe ich einen T2.
Ja, genau. Ja, kannst du ja für die von der Firma dir mal eins kaufen lassen.
Ich schweige.
ja, genau.
Gehen wir lieber zum nächsten Thema. ja, 1,5 ja. Millionen Apple Pay Nutzer im Dezember von der Sparkasse.
Jetzt geht's los. Ganz Deutschland stellt auf Apple
Pay. Ja, ne? Also ganz Deutschland shoppt mit Apple Pay.
Ist total also ist, ironisch zu Meldungen, also das ist Meldungen, aber so Rückmeldungen, die ich so krieg von manchen Leuten aus dem Einzelhandel, die ich kenne, die mir die ganze Zeit erzählen, die Leute zahlen alle nur mit Karte, nur bar. Die haben sogar total komisch, die haben sogar Kassen, wo du nur mit Karte zahlen kannst, aufgemacht, weil da müssen sie nicht extra Geld zählen und sowas. Und haben gesagt, wollten damit dann entlasten, dass die Leute so lange an der Kasse stehen. Und die Leute haben mal gesagt, ich bezahle bar. Die sind durch die Reihen gegangen, gesagt, die Leute haben sich 10 Minuten angestellt, anstatt eben mit Karte zu zahlen, wollen alle bar zahlen.
Das ist sehr faszinierend, weil ich habe genau das Gegenteilige gehört. Der Einzelhandelsverband hatte jetzt gerade diese Woche, das habe ich sogar im Radio gehört, ich habe das wiederholt gesehen, gesagt, es ist krass, wie viel mit Karte bezahlt wird seit Corona. Also 70% von allen Umsätzen mit Karte.
Das habe ich auch eine
Zeit. Was in Deutschland bei weitem nicht so
war. Das habe ich auch eine Zeit mitgekriegt, am Anfang von Corona. Ne? Also da war ich auch hier einkaufen im Supermarkt und so und alle haben mit Karte gezahlt. Mittlerweile sehe ich das total selten nur noch. Mittlerweile zahlen alle wieder bar.
Echt? Bei mir nicht. Also wenn ich denn meine Samples bei Lidl, Hit und Co. wird nur mit Karte bezahlt.
Ja, ich gehe ja auch zu DM, Hit, Getränkemarkt alles. Und Hit und Aldi. Ach, beim DM brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Da zahlen sie irgendwie alle immer nur bar. Da habe ich das Gefühl.
Alle mit echt? Karte.
Boah, ich habe nur Leute, die bar zahlen vor mir immer. Und dann auch immer noch die 2 Cent suchen. Immer. Und zwar 10 Leute vor mir. Da kriege ich jetzt mal die Pimpernelle und denke mir so, boah, ist ja wohl nicht wahr hier.
Na? Du wohnst einfach an der falschen
Stelle. Ja, ich glaube auch. Also,
Oder gehst in den falschen Läden
einkaufen. Ich gebe zu, wenn ich auf der Arbeit bin, in Köln ist das anders.
Mhm. Ja, gut. Also, ich wollte gerade noch ergänzen, bei mir hat sogar die letzte Barzahlungsbastion, nämlich mein Lieblingsladen, wo ich gerne essen gehe, mittags so zum Mittagessen oder so, wenn er offen hat, momentan nur to go natürlich. Und sogar diese letzte Bastion der Barzahlung, weshalb ich immer noch einiges an Barreserven im Portemonnaie mit mir rumgetragen habe in der Vergangenheit, hat jetzt plötzlich ein Kartenzahlungsterminal und hat sogar dran stehen, lieber mit Karte.
Ja, also generell, ja, uns brauchen wir ja nicht fragen, also zumindest mich nicht. Ich bin ein riesen Apple Pay Zahler. Im Grunde zahle ich alles damit. Und ich hasse es, wenn ich bar zahlen muss. Ich hasse es. Erstens, was länger dauert als mit Apple Pay, kann mir auch jeder erzählen, was er will. Weil dieses Ideal, ne, was ja schnell mal in Bargeld an Deutschland herangeführt wird, ich habe ja schon x-mal gelesen, ja, aber bar zahlen ist schneller als mit Karte. Da ist das kein realistisches Barzahlen. Die Leute geben ja das Geld ab. Dann sagen sie, ja, Moment, 20 Cent habe ich noch, dann wird gekramt und sowas. Na klar, wenn das 10 Euro sind und du gibst dem 10 Euro Bar in die Hand, dann geht das schneller.
Ja, klar.
Natürlich. Aber in allen anderen Fällen, wo es krumm ist, dauert es auf jeden Fall länger, ist viel unhygienischer. Gerade jetzt mal zur Corona-Zeit natürlich wichtig. Und wie gesagt, finde ich, also ich liebe Apple Pay. Ohne Apple Pay könnte ich heute nichts mehr zahlen. Der Nachteil ist, ich vergesse all meine Pins. Und,
ja, das hatte ich auch schon das Problem. Ja,
also
ja.
Bei meinem Friseur zum Beispiel nehmen leider keine Kreditkarten, deswegen muss ich da entweder mit Karte zahlen oder also mit EC-Karte beziehungsweise Maestro-Card und nicht mit Apple Pay. Und da muss ich jedes Mal nach meinem Pin graben, weil ich den immer wieder vergessen habe.
Ja. Um das gerade noch mit dem Schnellzahlen zu ergänzen. So in meiner Erfahrung ist das tatsächlich so, dass nicht das Bezahlen, also meistens bezahle ich mit der Uhr, weil es einfach viel schneller geht, weil man ja nichts rauskramen muss mit Maske an und so. Ne, kann einfach tap, tap aufrufen. Das macht man dann schon, während man kurz bevor man dann bezahlen muss. Und der meiste Zeitaufwand, der bei dieser ganzen Aktion dann vergeht, ist, dass der Kassierer mir den Betrag sagt, ich abwarten muss, bis er den Betrag zu Ende gesagt hat, um dann sagen zu können, mit Karte bitte, und er dann die Taste für das Kartenterminal drückt, sodass ich dann die Uhr auflegen kann. Mhm. Ja? Und das Faszinierende daran ist, wenn man Kassierer hat, die fit sind, was das angeht, die sehen das schon. Ja, wenn ich auf meiner Uhr Tap-Tap mache, kennen die das mittlerweile.
Ja, das
dann stimmt. Drücken die schon ganz von alleine die Taste, während sie den Betrag sagen. Dann halte ich dran und bin fertig. Zum Beispiel bei Lidl und Aldi sehe ich das relativ häufig.
Genau, also da ist, da geht das natürlich nochmal deutlich schneller mit, wenn die Leute halt ein bisschen aufpassen, wobei wir jetzt nicht beim Boxenstopp sind, also die 2 Sekunden kämpft es jetzt nochmal auch nicht an. Ich habe aber gemerkt, also einmal kommt es ganz drauf an, wo man bezahlt. Also es gibt deutlich flottere Verbindungen. Also Aldi zum Beispiel, da ist die Uhr ja noch nicht dran, da ist das Geld schon von deinem Konto, so ungefähr. Ne? Also nicht negativ gemeint, um Gottes Willen. Also es geht brutal schnell, bin ich total glücklich jedes Mal drüber. Bei manchem anderen dauert das echt viel, viel länger. Da wird eine Verbindung aufgebaut, empfangen und dreimal gesendet. Und da denke ich mir so, ja, weißt du, wenn das hier noch alles mit 56K Modem läuft, hat ja auch kein Wunder. Und also ich weiß nicht, woran es liegt. Also den technischen Untergrund kenne ich jetzt nicht. Würde mich mal eigentlich sehr interessieren. Und
das ist tatsächlich 56K Modem oder ISDN. Die schnelleren sind meistens ISDN. Außer die ganz teuren Systeme wie der Aldi das benutzt. Das sind, glaube ich, mittlerweile per Internet angebundene. Würde ich tippen.
Sicher noch, weiß es nicht genau. Also ISDN ist umgestellt worden. Das gibt es nicht mehr. Ne? Also die
Die Telekom hat
das. Alle Händler mussten umstellen. Also es ist alles nur noch IP-basiert. Die haben auch einen riesen Austausch im Handel gemacht, dass die ganzen Geräte, die noch über ISDN laufen, rausfliegen und die sind alle IP-basiert.
Mhm, okay.
Deswegen geht es auch so schnell.
Okay. Wundert es mich, warum es bei manchen mal so lahm, manchmal so schnell ist. Aber geschenkt hin oder her. Ich glaube, was die in diesen nennen wir es mal Studien, wo Barzahlen langsamer war, mit eingerechnet haben, sind halt dann die Überlegungen, also das dann nicht vergessen. Viele Leute wissen dann nicht, wie kommt die Karte rein. Ne? So, das ist das, was ewig dauert. Wenn die Leute es nicht wissen, nicht lesen können und dann da hängen und sagen, vorne, hinten, links, rechts, oh, ich weiß nicht. Und dann auch dreimal falsch machen, dann vertippen sie noch den PIN, dann drücken sie nicht auf Korrektur, sondern auf Abbrechen, dann geht das Ganze ja wieder zurück an die Kasse, dann muss das wieder auf das Terminal, das dauert natürlich ewig. Also, aber das ist wie ein Reifenwechsel dauert normal 20 Minuten. Wenn ich einen natürlich da dran lasse, der keine Ahnung hat, dann dauert das 3 Stunden. Ja, also das, und das Ding ist auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, in der also bis jetzt bei den großen Anbietern, gibt es, glaube ich, 4 Terminals insgesamt zu verschiedenen. Also ich kenne das vom Aldi, das ist so ein weißes mit so einer grauen Seite, wo du dranhalten musst. Das hat, glaube ich, Aldi überall. Ich habe beim Aldi noch nie ein anderes gesehen. Ne? Das hat der Obi zum Beispiel auch.
Bestimmt, ne? Genormt.
Das ist, ist ein Anbieter. So, das ist das eine. Mhm. Beim Hit haben sie auch immer dasselbe. Das ist so ein schwarzes, da musst du das oben aufs Display legen, ne? Beziehungsweise die Karte unten reinstecken. Guck mal, ich weiß sogar, die Karte reinkommt. Im Aldi kommt so oben rein, natürlich mit dem Chip zu dir. Die kommt übrigens immer mit dem Chip zu einem in der Regel. Und beim Hit von unten reingesteckt, auch mit dem Chip zu dir, also nach oben rein. Und der Chip natürlich ins Gerät und nicht nach unten gedreht, dann ist er nicht im Gerät. Und ist auch ein Bild drauf, egal. Dann gibt es noch das, was ich zumindest von der Shell kenne. Und das ist so ein, ich glaube, die Aral hat es auch. Das ist so ein gräuliches, da muss man das so doof an die Seite tun. Das ist ein bisschen doof,
manchmal für die Apple Watch.
Genau, das kenne ich jetzt von der Tankstelle. Das wäre jetzt so mein drittes. Und das vierte fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt noch irgendein viertes, das sehr populär ist. Und damit war es von den Großanbietern in der Regel auch schon rum. Es gibt dann noch diese ganzen kleinen Anbieter wie SumUp und alles, die so ein bisschen noch mal anders sind. Aber die findet man jetzt nicht flächendeckend in der Regel. Mhm. Also das sind jetzt die von den Großkonzernen und den großen Anbietern, die Terminals. Und ey, wenn ich die 4 drauf habe, dann ist die ganze Kunst auch schon vorbei. Ja. Mhm. Aber gut.
Ja.
Wie sagen wir Informatiker
immer so schön?
Der größte Fehler ist immer hinterm Display. Nee, vorm Display, ne?
Genau. Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, die Apple Pay setzt sich langsam durch. Die Sparkasse hat es jetzt endlich auch und damit wird es, glaube ich, immer besser.
Ja, ich glaube, das war Ihnen jetzt mal deutlich, dass solche Zukunftssachen doch wichtig sind.
Ja. Genau.
Ja, ich glaube, das haben sie jetzt gelernt. Nicht, dass die Banken das dann bei der nächstmöglichen Gelegenheit wieder ignorieren werden. Die deutschen Banken sind ja legendär dafür. Aber ja, für den Moment haben sie das jetzt gelernt. Und letzten Endes ist aber ja auch die Sparkasse die letzte Bastion gewesen, die zu erobern galt. Und in dem Sinne ist das ja auch quasi jetzt erledigt. Genau.
Ja, dann
kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar auch zukunftsbezogen und das relativ schnell. Craig Federighi hat gewarnt, dass man die kommenden App-Tracking-Rules umgeht innerhalb einer App. Dazu muss man wissen, auf der DubDub im Sommer wurde dieses App-Tracking Transparency vorgestellt von Apple und das ist praktisch, dass der Endnutzer für jede App eine Freigabe geben muss, ob Daten von ihm weitergeleitet werden können an eine andere App oder an andere Webseiten. Und dieses Thema wollten die eigentlich schon Ende des Jahres einführen, sind aber wieder ein bisschen zurückgerudert, weil wohl die Umstellung, weil viele gesagt haben, wir brauchen mehr Zeit für die Umstellung und es ist jetzt, sagen wir mal, für Anfang nächsten Jahres geplant. Ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht veröffentlicht, aber das ist halt ein Thema, da hat auf der, es gab eine große Datenschutzkongress, ja, das ist praktisch so, da sind alle europäischen Datenschützer zusammengekommen und da hat er darum nochmal geworben und hat gesagt, okay, wir haben hier ein System, was in Zukunft dem User selbst bestimmt, ob seine Daten weitergegeben werden und getrackt werden und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns in Zukunft beschäftigen wird. Und da werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Mal nochmal drüber sprechen. Aber das wird in Zukunft für alle Apps kommen. Was jetzt auch mit der mit iOS 14.3, der Release-Kandidat, der gerade, wovon wir eben gesprochen haben, ab diesem Zeitpunkt wird ja auch im App Store angezeigt, welche Daten von einem Benutzer oder von der App halt übernommen werden oder angefordert werden und wie die damit entsprechend umgehen. Das muss jetzt auch jeder Entwickler entsprechend ausfüllen, bevor eine App veröffentlicht oder ein Update veröffentlicht. Und ab der 14.3 ist das dann auch im App Store für alle Endnutzer zu sehen. Und das spielt alles so zusammen. Das ist so der erste Schritt jetzt. Und dieses App Transparency Abfrage, die wird jetzt Anfang nächsten Jahres kommen. Also.
Ja, bezüglich der 14.3 bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich muss das mal gerade auf meinem Testgerät mal hier aufmachen. Ja, die Frage ist, wer hat das schon freigeschaltet? Also ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich werde mal aktiv danach suchen, das macht jetzt aber gerade keinen Sinn. Das
ja, also Sie haben es zumindest so angekündigt. Ne?
Hatten Sie es so angekündigt? Ja. Okay, ja. Weil das wurde bei 14.3 nicht explizit erwähnt, jetzt dann in den letzten Tagen.
Ja, also generell,
aber generell könnte sein.
Aber generell eine gute Sache. An sich, ich weiß noch nicht genau, wie gut das in zu verstanden wird, sagen wir es mal so. Die generell, wie gesagt, eine absolut richtige, wichtige Sache. Bin ein Riesenfreund von Datenschutz, überhaupt keine Frage. Ich weiß nur nicht, ob das verständlich genug für jedermann ist. Also es gibt da ja diese drei Kategorien, nicht mit dir persönlich verknüpft, mit dir persönlich verknüpft und dann noch wird mit Dritten geteilt. Ne? Genau. Und da kann man dann die Daten reinschreiben. Das ist schon recht einfach gehalten, eigentlich. Mhm. Frage ist, also ich stelle mir jetzt jemand vor, der Laie ist, dem das auch nicht viel sagt, der sich auch nicht damit beschäftigt hat in irgendeiner Art und Weise und der sieht jetzt auf der ersten Seite, die App greift auf meinen Standort zu, auf meinen Namen etc. Ich weiß nicht, ob das jeder damit verbindet, dass man sagt, naja, okay, die müssen halt eine Adresse für Versand hinterlegen. Das ist völlig legitim. Also da weiß ich halt nicht so ganz, ob das so richtig verstanden wird. So 100%. Also nicht, weil die Leute blöd sind, ne? Das meine ich überhaupt nicht damit, sondern weil das eine Komplexität ist, die man halt einschätzen muss. Also muss ja auch so weit denken. Also so weit denken, dass du sagst, die greift nicht einfach so auf meinen Standort zu oder will einfach so meinen Namen, sondern die macht das, weil sie es halt wirklich fürs App nutzen oder nur für meinen Versand brauchen. Ansonsten ist dir meine Adresse egal.
Ja, genau. Grundsätzlich bin ich mir auch nicht sicher, also wir haben es alle noch nicht gesehen, wir haben nur den Dialog zum Ausfüllen gesehen, ne, und dann so eine Vorschau, aber da fragt man sich halt eben dann schon, ist das genug differenziert, also klar, sie haben es versucht einfach zu halten, ne, aber du sagtest ja gerade Adresse, nehmen wir mal eine einfache Shopping-App, jede Shopping-App braucht irgendwo eine Abfrage von den Adressdaten von dem Nutzer, ne, Adress- und Rechnungsdaten, muss man ja haben, das muss man ja allein schon formell auch überhaupt erstmal verschicken und eine Rechnung ausstellen können. So, und natürlich muss ich dann als eine App, die Shopping anbietet, dort ausfüllen, verarbeiten deine Kontaktdaten.
Und wir verknüpfen sie sogar mit dir persönlich. Ne? Das fällt ja dann schon in die mittlere Kategorie, von wegen, wir verknüpfen sie mit dir persönlich, weil das ist ja logisch, du brauchst ja dann den Namen und du brauchst demjenigen seine Adresse. So, und damit ist das verknüpft. Aber das ist ja legitim, die Nutzung.
Ja, vor allen Dingen, du willst das ja auch später wiederfinden können. Du willst ja deinen Versandverlauf einsehen können. Du möchtest deine ehemaligen Bestellungen einsehen können. Also gibt es ein Konto. Und damit ist es dann schon verknüpft. Ne? So, das ist ja dann letzten Endes alles unter einem Identifier wieder zusammengeführt, der dann dein Konto ist, effektiv. So, und ne, die Frage, die man sich an der Stelle jetzt stellen muss, ist, verstehen die Leute den Unterschied zwischen wir brauchen deine Daten, wenn du was bei uns bestellst und wir sind Facebook und wir schnorcheln alle deine Daten ab und speichern sie weg und machen ein Profil. Ne? So, und das
die Schwierigkeit sehe ich halt auch, ob das, wie gut das differenziert wird. Es kann natürlich auch gut sein, dass einfach viele gar nicht darauf gucken, sondern einfach nutzen. Das
wie bisher.
Genau, das sehen wir dann. Ich weiß nicht, ich hätte mir gewünscht, vielleicht sowas in der Richtung, sag ich mal, wie eine Ampel. Dass das Review-Team sich überlegt und guckt, ist das legitim und in welchem Maße. Ne? Dass ich als App-Entwickler angeben muss, wo frage ich den Standort ab. Ne? Also, dass sie direkt wissen, da und da musst du klicken, dann frage ich den Standort ab. die Begründung, warum, musst du ja eh schon liefern. Das ist ja sowieso schon da immer jedes Mal bei einem stehen. Und dann bewertet, wie dramatisch oder wie sinnig ist das. Ne? Also will derjenige wie Facebook einfach nur meine Adresse, weil er meine Adresse haben will? Oder will er das, weil er mir eine Rechnung schicken muss? Weil will er meinen Standort nur einmalig und da bietet er mir vor allem die einmalige Standortabfrage ab, weil ich jetzt einfach nur mal eine Liste an Points of Interest sortieren muss. Also bietet er mir dann noch die einmalige den Abruf ab oder macht er das? Ne, die einmalige ist jetzt Pflicht, okay, dann ist eh wurscht, fällt mir gerade ein. Aber dann, also wie legitim ist diese Nutzung der Daten, dass man das ein bisschen einfacher sieht und dann natürlich von mir aus ins Detail gehen kann, wenn man sagt, oh, interessiert mich jetzt aber mehr, warum hat das grün, gelb, rot, sag ich jetzt mal.
Ja, aber
das kann der Plattformbetreiber aber nicht einschätzen. Dafür sind viel zu viele Apps da. Das würde den ganzen Prozess aufhalten, wenn du neue Apps oder Updates veröffentlichen willst. Also ich find, der Ansatz ist ja ganz gut. Das ist wieder was Neues. Da müssen sich auch sowohl die Anbieter von Apps als auch die Benutzer von Apps wieder mit beschäftigen. Die bekommen so einen kurzen Überblick, was passiert da in der App mit meinen Daten oder welche Daten werden angefragt und was passiert damit. Und die haben ja diese Einteilung in diesen drei Kategorien, ist ja im Grunde genommen wie eine Ampel, im Grunde so vom Aufbau her. Aber klar, das ganze Thema wird wieder besprochen und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Das ist schon mal wieder eine Sache in die richtige Richtung. Und spätestens wenn du für jede App wirklich zustimmen musst, ob deine Daten weitergegeben werden können oder nicht, spätestens dann muss sich jeder damit wirklich auseinandersetzen und dann kann das ja auch unterdrücken. Dann ist es egal. Ja,
aber ist das dann nicht einfach Cookie Banner 2.0 für Apps? Ja. Ne? Weil, nochmal zu dieser Differenzierbarkeit von diesen Angaben, die man da bekommt. Woher weiß der Nutzer, wenn du jetzt die Adressdaten abfragst für einen Zweck? Ja, Facebook geht ja auch hin und sagt, hier gib mal deine Adressdaten, damit wir gucken können, wer in deiner Stadt lebt und dann können wir dir sagen, welche Gruppen du haben sollst und sowas. Ne? Also die haben da ja auch einen Grund, weshalb die Leute ihre Daten angeben. Aber wenn du sie angibst, die Daten, dann speichern sie halt eben weg, konsolidieren, verkaufen, meistbietend und.
Ne? Ja, aber das kannst du ja unterdrücken in Zukunft.
Ja, aber das ist eben genau der Punkt, wo Apple eigentlich überhaupt nicht aktiv werden kann. Denn das ist halt eben eine Sache, das kann man zwar jetzt policymäßig zwar noch machen, aber das wird halt eben dann da jetzt nicht abgebildet. Also der eigentliche Unterschied für mich zwischen den bösen und den nicht bösen Apps, ich glaube immer noch nicht, dass der rauskommen wird an der Stelle. Ne? Und dann sind halt eben alle Apps böse. Ne?
Ja,
und dann ist es wieder irgendwann egal, wie beim Cookie-Ban.
Genau, aber das war ja auch die Headline. Ne? Also Craig hat ja gesagt, wenn ihr euch nicht an diese Vorgaben haltet und macht da was anderes als so, wie es vereinbart ist, dann fliegt ihr raus aus dem App Store.
Also, ja, aber dann müssen sie ja Auditing machen. Das ist eben genau der Punkt. Und macht Apple jetzt Auditing bei den Firmen, wie die mit den Daten umgehen?
Ja, also da, gut, das weiß natürlich keiner, wie der Prozess da im Hintergrund ist. Das müssen wir abwarten. Ja, aber
also ich denke auch, dass das noch ein bisschen abzuwarten. Ich habe halt auch ein bisschen Sorge, dass das so ein zahnloser Tiger ist für diese Cookie-Banners. Generell, wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund von Datenschutz. Ich wär jede einfach geschriebene Datenschutzerklärung, die kurz und knackig schreibt, wofür welche Daten warum in Umgangssprache wäre mir 10-mal lieber als diese ganzen Rechtstexte, die am Ende kein Mensch mehr versteht. Das bringt keinem was, das liest niemand und das hilft keinem. Und genauso ist das mit den Cookie-Banners. Jeder klickt einfach drauf auf den leuchtendsten Button in der Regel. Also nicht jeder, aber der absolute Großteil, das zeigt das Tracking, klickt da drauf. Und Dann macht es auch keinen Sinn irgendwo. Also dann ist der ganze Kram auch irgendwo Quatsch, sondern du musst den Leuten irgendwie ein Gefühl vermitteln, warum Daten so gefährlich sind. Und da merke ich, also ich persönlich jetzt aus dem Privaten raus immer mehr, das ist unglaublich schwierig. Also die Leute sehen die Gefahr gar nicht. Also die meisten Leute, also klar, generell, ist, das hatten wir ja schon mal besprochen, diese Standardthemen, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber selbst wenn du ihnen erklärst und sagst, ey, Leute, denkt man jetzt mal an Cambridge Analytica, überlegt mal, wie viel Wahlen manipuliert wurden, nur durch Nutzerdaten. Nicht, weil irgendwer geschmiert wurde, nicht, weil irgendwelche bösen Mächte unbedingt jetzt da am Werk waren, sondern einfach nur, weil man ein super Profil von jedermann erstellen konnte und also denjenigen dann passend werben und manipulieren konnte. Alles wegen Freigabe von persönlichen Daten. Hätten sie die nicht, hätten sie es nicht machen können. Kannst du kein Profil erstellen. Das, und diese Gefahr sehen die Leute zum großen Teil nicht oder schätzen sie nicht ordentlich ein und sagen dann, ja, aber das passiert mir ja nicht. So, und das ist, also dieses Gefühl, und da hilft auch kein ösiges Gesetz von unserer Bundesregierung, die dann noch dreimal sagt, oh, das muss noch alles viel schärfer sein und ich traue mich nicht, meine App rauszubringen, weil ich nicht weiß, ob meine Datenschutzerklärung irgendwie richtig ist und ich will nicht verklagt werden von irgendwelchen reichen Anwälten, die sich da einen Spaß draus machen, dann kleine Leute zu verklagen. Das hilft niemandem, sondern vielleicht wäre es sinnvoller, ordentliche Aufklärung zu betreiben, was das heißt. Aufklärung, wie wir sie bei allen möglichen gefährlichen Dingen auch gemacht haben, bei der Gefährlichkeit von Infektionskrankheiten, von Alkohol, von sonst was. Das wäre eine Aufklärung, die sinnig wäre, weil das ist eine gigantische Gefahr und das wäre was, wo der Staat eingreifen sollte und Aufklärung betreiben muss, vielleicht auch in Schulen einfach mal erklären.
Und unterstützen, nicht zwingend einsteigen.
Also ja, eingreifen im Sinne von, dass er handelt. So, unterstützen im Sinne von, dass es das vielleicht auch schultechnisch gibt, dass man mal erklärt, was das überhaupt heißt. Was heißt eigentlich persönliche Daten freigeben und was kann man damit anstellen? Da kann man ja gigantische Sachen mitmachen. Und ich denke, da wäre Aufklärung in erster Linie mal sinnvoller als diese Mahnungen, die dann jeder ignoriert, wie, ey, hier ist ein Cookie-Bann, ja, ne, weil es gibt ja eh immer nur entweder oder. Entweder du nimmst an oder du lässt es.
Ja, ja, das ist halt eben von Anfang an nicht praktikabel gewesen. Das ist leider das Problem, dass Gesetze heute komplett fernab von jeglicher Kenntnis von diesen Themen gemacht werden. Dann ist da von Politikern und oder Rechtsfachleuten dann irgendwie entschieden worden, dass das jetzt unbedingt so ein Banner sein muss. Aber man muss bezweifeln, dass diese Leute vorher gesurft haben, weil sonst realisiert man ja sofort und sehr schnell, dass man ja, also an einem Tag so heutzutage relativ viele Webseiten ansurft und deswegen auch sehr, sehr viele von diesen Mitteilungen bekommen wird und dass man einfach nicht den Kopf dafür hat, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen und die Leute wollen sich auch gar nicht damit beschäftigen und da ist so ein krasses Ungleichgewicht für das Rechtsempfinden auf der einen Seite, was ich ja wunderbar nachvollziehen kann, aber der praktischen Seite auf der anderen Seite, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. No? Und Elon Musk lustigerweise hat irgendwie vor ein paar Tagen getwittert, ja, wie scheiße eigentlich die Web-Experience heutzutage mit den ganzen Bannern und so weiter ist und dass das doch eigentlich ein Browser-Setting sein sollte. Ja, hat er recht, habe ich nur gerufen. Ja, und zwar wirklich vor mich hingerufen. Also, ne, so, wenn das doch endlich mal die Leute kapieren würden, dass man das als Browser-Setting da einbauen kann, da brauchst du überhaupt nicht mehr fragen. Ja, machst du oben eine Einblendung. Hier, Sicherheitseinstellung übernommen. Ja,
Punkt. Ja, und wenn die Seite das nicht unterstützt, weil
die muss das unterstützen. Das kannst du doch als Gesetz machen. Ne? Das ist genau das, was Apple jetzt auch macht. Also du kannst ja einfach sagen, das muss jetzt gemacht
werden. Nein, ich meine unterstützt im Sinne von, sie braucht jetzt das Tracking, weil sie sagen, wir müssen Werbung anzeigen oder sowas, damit wir
es nicht. Ja, dann muss es eingeblendet werden. Genau,
dann können sie einblenden und sagen, genau, da kommst du nicht drauf und dann kannst du so eine Optionalität machen.
klar, ist doch kein Problem. So wie Apple das jetzt mit den Positionsdaten macht. Ne? Ich kann halt eben hier grobe Positionsdaten nur noch freigeben, aber die App kann halt eben dann sagen, so, jetzt will ich Navigation machen, jetzt musst du mir bitte hochauflösende Daten geben. Und dann darfst du auch eine Einblendung machen.
Ne? Und ich finde auch, da wäre auch den Anbietern, egal ob Web oder App, irgendwo geholfen, wenn man sagt, okay, pass auf, wir respektieren deinen Datenschutz, aber dann mach bitte bei uns ein Konto. Ich nehme jetzt mal die Zeitschriften allgemein, die haben das ja sehr gerne, dass du entweder hier freigibst oder ein Konto hast und dann sagen, komm, wir respektieren das, aber dann mach bitte bei uns ein Konto und bezahl was dafür, damit wir uns finanzieren können und dann ist auch gut. Ich meine, bei der Zeitungsbranche ist das ein riesenschwieriges Thema, weil die haben sich selbst kannibalisiert, indem sie alles umsonst gemacht haben, neben ihren Zeitungsabos früher. Und jetzt meint jeder, es muss alles umsonst sein. Also das ist auch mal schwierig.
Selbst kannibalisieren hört sich jetzt so an, als wären sie es alleine schuld. Sie haben halt einfach nie ein Businessmodell gefunden in der digitalen Welt. Ne? Abos haben wunderbar funktioniert. Ja, die Leute sind hingelatscht, haben sich was Physisches genommen, haben Geld dafür bezahlt und das regelmäßig. Und dann ist das halt eben sukzessive von solchen Ausgaben, die gekauft worden sind, gewandert zu einzelnen Artikeln, sodass man also erstens per se schon nicht mehr viel damit verdienen konnte. Und sie haben es ja bis heute noch nicht mal geschafft, noch nicht mal irgendjemand irgendwo wüsste ich weltweit, dass es ein etabliertes System für Micropayment gibt, wo man halt eben einzelne Artikel mit bezahlen könnte oder wollte. So, und das macht das Ganze natürlich unglaublich schwer und das ist bis heute nicht gelöst. Deswegen sind die ganzen Nachrichtenseiten so abhängig von Werbung geworden, was ja auch sehr schrecklich ist, weil da kommen ja dann auch plötzlich wieder die Datenschutz- und die Tracking-Themen dann wieder mit rein, weil das mit der Werbung ja verknüpft ist. Und dann hast du dieses moderne Internet, was du heute hast. Wenn du dir Nachrichtenseiten anschaust, die sehen alle gleich aus. Ne? Möglichst viel Clickbaiting im Titel, damit die Leute auf die Seiten kommen. Möglichst lange Artikel, am besten noch mit Multipages, die man dann jeweils immer anklicken und neu laden muss und dann Werbung, Werbung, Werbung drum geknallt mit möglichst viel Visibility. So, und das ist halt eben einfach nicht mehr ernsthaftes journalistisches Arbeiten, was die machen, sondern die denken eigentlich nur noch an Klickraten, CPC und diese Werbeindikatoren, mit denen sie dann letzten Endes ihr Geld verdienen. Und das ist halt eben sehr schade, weil da ist viel Qualitätsarbeit kaputt gegangen. Ich würde mal behaupten, dass in der Zeit der Magazine, die ist natürlich jetzt auch quasi schon seit einiger Zeit vorbei, schon die Qualität und die auch so das journalistische Arbeiten, das Überprüftsein von einem Artikel, ja, der wurde mal gegengelesen von irgendjemandem, bevor der live gestellt worden ist und sowas. Das ist ja alles vorbei, ne? Was schon ein bisschen traurig ist. Ne?
Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Genau, anderes Thema.
Genau. Ja. Also generell, wie gesagt, bin ich immer froh um Datenschutzbemühungen. Ich werde sehr gespannt sein, was bei den Facebook-Apps, also WhatsApp, Instagram und Facebook selbst und Messenger angeklickt ist. Ich werde noch gespannter sein, ob Apple harte Kante zeigen wird und die Apps rausstellen wird, gerade bei den besagten Firmen. Gerade bei den Großen werde ich sehr gespannt sein, aber bei den Kleinen, da geht das ja immer super. Einfach, aber wenn sie mal so ein Facebook vor die Tür setzen würden, das fände ich mal spannend.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie es riskieren werden. Wird gespannt zu beobachten, wie das jetzt weitergeht. Sie sind ja sehr laut und stark am Ätzen, ne, sind sich ja auch überall am Beschweren und WhatsApp fing jetzt auch an, selber Presse zu machen und so hin und her. Aber letzten Endes sieht das natürlich so aus, als wäre das vollkommen legitim, weil sie gehen ja einfach nur hin und machen eine Informationskampagne an der Stelle, wo Apple die Hoheit hat darüber. Ich wüsste nicht, was sie dagegen einzuwenden hätten, jetzt irgendwie regulatorisch oder so.
Denke ich auch nicht.
Lustigerweise wurde tatsächlich eine Sache, da ging es um diese Presseerklärung von WhatsApp, angesprochen, die tatsächlich so ein kleines bisschen nachvollziehbar ist. Und zwar haben die kritisiert, dass Apple selber ja nicht diese Einblendungen zum Beispiel für iMessage machen müsste. ne? Also selber deklarieren müsste, was iMessage macht. So, ne? Gut, werden sie jetzt wahrscheinlich dann tun. Ja, sie haben ja sowieso für das Reinstall von den Apps, die man gelöscht hat, die im App Store alle drin. Das wäre relativ einfach, die da auch einfach alle mit diesen Dialogen zu versehen und fertig. Werden sie bestimmt auch tun, weil da werden sie wohl dann auch einen Kompromiss eingehen müssen. Sie dürfen sich da selber nicht ausnehmen, werden sie aber auch nicht tun, so wie ich
Apple kenne. Guck doch mal gerade bei 14.3, ob es vielleicht da dran steht. Vielleicht steht es da witzigerweise mal dran, das wäre doch jetzt witzig.
Ja, jetzt mache ich
auch also, das stimmt, sie sollten sich nicht ausnehmen. Das ist immer schlecht, wenn du von anderen was forderst und selbst nichts machst. Das ist immer eine sehr ungünstige Geschichte. Deswegen, klar. Dann muss Apple schon Gleichheit walten lassen und sagen, bei uns steht es auch dran. Das würde ich dann auch erwarten, ja.
Genau.
Alles andere wäre ein bisschen komisch.
Ja, richtig. Ja, also Messages finde ich jetzt im Store nicht. Vielleicht taucht das erst auf, wenn ich das lösche. Das möchte ich jetzt gerade nicht tun. Und ansonsten, ich gucke mal gerade, ob jetzt Facebook oder sowas hier schon irgendwas freigegeben haben, was ich gerade sehe. Nee, ist noch nichts zu sehen. Könnte aber auch sein, dass das erst mit einem Schalter eingeschaltet wird oder sowas. Das würde mich
nicht wundern. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Generell gehe ich mal davon aus. Es wird nicht zu unserem Nachteil sein, sagen wir es mal so. Also nicht zum Nachteil von den Nutzern. Und ich denke auch erstmal, oder ich hoffe erstmal nicht zum großen Nachteil der Entwickler. Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir alle, also wir als Entwickler wissen, Tracking im Sinne von, ich weiß, was denn, also wie der Nutzer in meiner App vorgeht, was er vielleicht häufig sich anguckt, und wohlbemerkt völlig personalisiert, das Thema hatten wir ja schon, ist unglaublich wichtig für eine Entwicklung. Aber gut, warten wir es mal ab. Ich wünschte mir immer noch, Apple kommt mit irgendeiner ordentlichen Lösung fürs Tracking um die Ecke, aber das hatten wir ja auch mal. Also, es bleibt spannend.
Ja, genau. Gut, ja, dann sind wir auch schon so weit durch, dass wir nur noch unseren Rausschmeißer übrig haben. Ja. Kein klassischer Rausschmeißer in diesem Sinne, in diesem Jahr, in dieser Folge.
In diesem Jahr,
ja,
das Jahr ist noch nicht, es kommt mir auch lang vor, das Jahr, das gebe ich zu, aber es ist noch nicht ganz vorbei. Ein bisschen noch.
Ich bin geistig schon am Ende. Ein
bisschen noch.
Nein, das hört sich auch wieder schlecht an.
Nö, das würde ich aber unterschreiben, geistig am Ende würde ich unterschreiben. Das passt.
Gedanklich schon. Wir haben die letzten Tage irgendwie nur noch über Resturlaub und Vertretungen und sowas gesprochen.
Apropos, das
Jahr ist zu Ende.
Muss ich noch einreichen. Ups.
Ups. Ja, wird sein. Gut, wieder zum Thema Rausschmeißer. Ja, also überhaupt erstmal, Project Titan lebt noch.
Yeah.
Whoopie. Yes. Ja, das ist gute alte Project Titan. Ich glaube, wir haben hier im Podcast noch gar nicht wirklich mal drüber gesprochen, oder? Also ich will das jetzt gar nicht so weit ausholen, weil so viel gibt es überhaupt nicht zu erzählen. Aber halt eben dieses gerüchtete Apple-Auto, worum es geht.
Das ist Project Titan, ja. Wo immer wieder entweder gesagt wird, die bauen Auto, dann wird gesagt, sie bauen nur Sensoren und
jetzt doch wieder ein Auto.
Genau. Also wissen tun wir es erst, wenn soweit ist. Und da werde ich dann sehr gespannt sein, also wenn es wirklich ein Auto wird, wie sich das preislich ansiedelt. Wenn sie da, so übertreiben werden wie bei den Ohrhörern, sehe ich schwarz. Außer für ein paar Fans.
Ja, also lustigerweise. Irgendwie hatte ich mich, seitdem ich mich mit dem Gedanken, Apple macht ein Auto, beschäftigt hatte, auch schon mit der Erkenntnis abgefunden, dass ich das sehr wahrscheinlich nicht besitzen werde, weil ich traditionell jetzt eher dazu neige, die günstigere Schiene von Autos zu haben und die zwar neu zu kaufen, aber halt eben einfach bei weitem noch nie ein Auto. Also noch nie ein Auto über 20.000 Euro gekauft habe, ich sag's mal so. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass Apple mir ein Auto für unter 20.000 Euro hinstellt. Deswegen würde ich mich stark überreden lassen müssen. Vor allen Dingen natürlich auch mit den Laufzeiten, die Autos haben, ist das dann auch noch so eine Sache. Ich habe gerade erst eins gekauft vor kurzer Zeit. Ist halt eben jetzt so, dass man dann auch nicht alle 2-3 Jahre wie das
also,
ein neues Auto
kauft. Also da die Rechner bauen, die teurer sind als 20.000 Euro, gehe ich mal nicht davon aus, dass das Auto so viel günstiger sein wird. Das bleibt dann abzuwarten. Aber warum ich das eigentlich gesagt habe?
Was mögen die Räder?
Ja, genau. Das wird spannend. Da kannst du auch deinen anderen Mac Pro dann schrauben, die Räder. Also, warum ich das sage, ist, weil sie meiner Meinung nach im Automarkt eine ganz andere Konkurrenz hätten. Von günstig bis teuer. Und wir über ganz andere Preise reden. Und es halt gerade in dem Premium-Segment der Autohersteller meiner Meinung nach Autos gibt, die Apple nicht einholen wird. Niemals. Nicht im ersten Fahrzeug. Mit der Qualität, mit der Erfahrung, mit dem Know-how, die diese Autohersteller über hunderte Jahre Entwicklung zum Teil gemacht haben, das holst du nicht mal eben. Nicht mal eben auf.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple ein Auto baut. Also,
nee,
also ich denke mal, dass es entweder Sensoren sind oder Systeme, die so autonomes Fahren ermöglichen.
Aber was machen sie dann damit?
Ja,
wofür machen sie so ein System, wenn sie kein Auto machen?
Ja auch, das integriert doch keiner. Natürlich, die haben doch Apple Car gemacht. Das integrieren alle. Wer macht das denn nicht?
Weil also, jetzt CarPlay.
Die bieten,
also du hast recht.
Die bieten schon die richtigen Sachen, aber dass sie selber ein Auto bauen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie das Know-how nicht. Eine Zusammenarbeit mit Elon Musk, das kann ich mir vorstellen. Da könnten die was Cooles bauen. Genau. Da ist der im Moment ja weit vorne, der hat ja genug mit seinem Ding da zu tun. Aber das könnte ich mir vorstellen, aber dass die selber ein Auto bauen, halte ich für ausgeschlossen.
Ja. Ja, ich tue mich auch immer noch schwer damit, einfach mit der Infrastruktur. Ja. Genauso wie, um nochmal so ein altes, mittlerweile abgehaktes Gerücht wieder auszupacken, wie es immer wieder Gerüchte gab, dass Apple an einem Fernseher gearbeitet hätte. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ne? Da haben wir damals auch immer gesagt, so, das ist total unrealistisch, dass Apple sich da irgendwie wie der Saturn oder sowas dann da irgendwie so palettenweise die Fernseher hinstellt, die Leute, die dann irgendwie zu dritt da rausschleppen, weil das halt eben ja dann logischerweise auch große Fernseher sein müssen. Das passt überhaupt nicht zu dem Shop-Konzept und der Art und Weise, wie Apple auftritt und Sachen verkauft. Ne, das kannst du nicht glamourös verkaufen. Ne, Fernseher werden rausgeschleppt.
Ja, das stimmt. Also da stimme ich dir zu. Gut, ein Apple-Auto würde jetzt auch schlecht in den Store passen, gehe ich mal von aus. Aber also wie gesagt, ich sehe die Konkurrenz halt gigantisch. Ne? Also gucken wir uns den Tesla an, an sich nettes Auto, aber verarbeitungstechnisch ganz woanders. Also da ist ein Premium-Hersteller, der zu demselben Preis Autos anbietet, zweimal besser oder zehnmal besser eigentlich. Wenn du einen richtigen Hersteller nimmst für den Preis, nehmen wir mal BMW, Mercedes, Audi, die haben tausendmal bessere Verarbeitung. Da kann Tesla überhaupt nicht mithalten. Da sind die halt 10 Jahre zurück. Das ist halt nun mal so. Auch wenn sie Teile von Mercedes kaufen. Aber die Qualität haben sie halt nun mal nicht. Und da sehe ich halt auch die Schwierigkeit bei Apple. Nicht bei der Qualität, aber du holst halt so eine Qualität auch nicht auf. Das ist was anderes, als ein Smartphone zu bauen. Ne? Also das ist halt schwierig. Und
Es baut dir halt eben auch keiner, oder? Also ich meine das auch mal gelesen zu haben, dass es halt eben ja nicht so OEM-fertiger wie Flextronics gibt es in der Dimension für Autos gar nicht. Ne?
Aber ich will.
Baut halt eben jeder seine eigenen
Fertigungsmaßnahmen. Ich würde mal ganz von dem Thema Auto weggehen. Also ich glaube eher, dass die mit so einem autonomen System. Ein Flugzeug. Nee, die könnten ja auch theoretisch irgendwas machen, Systeme, die autonom laufen, wie zum Beispiel, es gibt ja schon viele Boxen, die automatisch, ne, Amazon arbeitet ja mit Drohnen, die irgendwelche automatische Paketlieferungen machen. Vielleicht ist Project Titan kein Auto, sondern ein ganz kleines Ding, was deine Postlieferung dir sendet, autonom, wird nur reingesteckt und dann fährt er los. Da gibt es ja tausend Anwendungsmöglichkeiten
außerhalb von einem Auto. Die Anwendungsmöglichkeit ist gigantisch und manchmal ist es ja auch was man sich nicht vorstellen kann. Ich habe auch damals, als der Bereich der Sensortechnik besprochen wurde, mich gefragt, kann ich mir nicht vorstellen, weil die meisten großen Hersteller, die das im Autobereich ja machen, nennen wir da jetzt nochmal BMW, Mercedes und Audi, die also die jetzt von den Regeln, gibt natürlich auch noch andere teure Hersteller, aber die haben ihre Sensortechnik, die funktioniert super. Also ich bin jetzt sehr bewandert, was die Mercedes-Technik angeht, weil ich immer wieder gerne die Technikvideos von denen gucke, und das ist schier unglaublich, was die können und machen, ne? Also die könnten viel, viel mehr, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Mercedes kann theoretisch schon seit Jahren autonom fahren, aber sie dürfen so und machen es nicht, ne? So. Also technisch ist das für die schon länger kein Problem. Aber das haben sie auch schon mehrfach gemacht mit der S-Klasse und den neuesten Sensoren. Aber es ist halt rechtlich ein Problem in Deutschland immer noch und allgemein. Und deswegen haben sie halt bisher nur die Assistenzsysteme. Und deswegen heißen die Dinge auch Assistenzsysteme, weil du die Verantwortung trägst. Ja, das ist ja immer so die Bewandtnis. Mhm. Aber wenn man halt sieht, ob den Stauassistent, den Autobahnassistent, der quasi schon alleine fährt, die Dinger können die Spur wechseln, die bereiten das ganze Auto auf einen Unfall vor, bevor der überhaupt passiert. Die erkennen Sachen, bevor der Mensch das überhaupt mitkriegt. Das ist schier unglaublich eigentlich. Und da steckt unglaublich viel Ingenieurskunst und unglaublich viel Geld hinter. Da frage ich mich dann halt, will ich wirklich in so einen Markt als Apple und denen sagen, hier, ey, wir haben einen Sensor. Also der muss dann schon auch sehr unglaublich sein, ne? Also immer schwer bei diesen Projekt Titan. Ich wette, ich lache mich tot, wenn das irgendwann rauskommt, ist was ganz anderes.
Ja, um da gerade schnell darauf einzugehen, also Apple sagt ja immer, sie machen etwas nicht, wenn sie nicht was wesentlich besser machen können. Ne? Das ist ja so eine klassische Aussage, die Steve Jobs geprägt hat, aber die ja Tim Cook zum Beispiel auch häufiger schon wieder gegeben hat. Und ich sehe an der Stelle, so wie du das gerade gesagt hast mit den Luxusautos, halt eben ein Problem da für Apple, mit wesentlich besser einzusteigen. Und mit wesentlich besser meint Apple jetzt nicht zwingend hier so Apple Watch Generation 1, obwohl das halt eben ja auch schon spannend war, sondern auch eventuell iterativ weiterentwickelte Versionen. Aber sie wollen halt eben auf etwas hinaus, was deutlich besser ist als das, was sie bei anderen Leuten sehen. Und dann versuchen sie, dieses Ziel zu erreichen. Manchmal mit veröffentlichten Produkten und manchmal bevor sie veröffentlichen. Und beides sehe ich da an der Stelle jetzt einfach bei den Autos nicht, so wie du das.
Also wie gesagt, da ist Tesla, die autonom fahrtechnisch oder weit vorne sind, wenn es jetzt nur um die Technik geht und nicht um Qualität. Mercedes ist sehr weit, wie gesagt, bei Audi, BMW weiß ich es nicht genau, wie weit die sind. Google ist einer der allergrößten autonom Fahrkonzerne, ne, die da sehr, sehr stark dran sind. Also da begibt sich ja ein Konkurrenzbereich, der brutal ist. Deswegen ist irgendwie nicht so Apples Metier. Aber wie gesagt, jetzt ist unser Rauschmeister sehr lang geworden schon.
Ja, also vor allen Dingen haben wir noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich ging. Denn es gab ja ein konkretes Gerücht.
Das können wir immer gut.
Lustigerweise hieß es nämlich in dem Gerücht tatsächlich, Apple baut ein Auto. Und zwar Tesla-like. Wurde das beschrieben, logisch, war sowieso anzunehmen, dass es so werden wird, wenn überhaupt, ja, also wenn, auch nur hypothetische Autos würden natürlich so in diese Richtung gehen, man würde ja jetzt, ja genau,
also, ne? Also wenn ein Technikunternehmen Auto baut, dann wird das schon irgendwas technisch zukunftsträchtiges sein.
Genau. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist, und zwar das Gerücht ging darum, Apple wäre gerade mit TSMC, das ist ja der Auftragsfertiger, der die Chips hier A14, A14X, M1 und so weiter für Apple momentan alle fertigt. Apple wäre mit TSMC dabei, Chips für Project Titan vorzubereiten. So, das heißt nichts. Das könnte sein, dass sie da irgendwelche Chips gerade in einer Trial-Produktion laufen haben. Das macht so ein Chip-Hersteller, also Chip-Leute, die selber Chips entwickeln, wie Apple, machen das dauernd. Ne? Die machen irgendwelche Prototypen, die in irgendeiner Weise für prototypische Hardware gebraucht werden, und dann werden die in Kleinstmenge dann mal hergestellt. Dafür hat TSMC extra eine Straße, wo sie sowas machen, damit sie die relativ günstig, die sind halt eben super teuer, diese kleinen Trial Runs, aber dass sie die halt eben relativ günstig machen können. Und das heißt also im Prinzip nichts. Sie halt machen da irgendwelche Chips, die jetzt damit in Zusammenhang gebracht werden. Aber zumindest in dem Zusammenhang kam halt eben jetzt erstens Project Titan, der Name wieder auf. Deswegen kam das Ganze jetzt hier zur Diskussion. Dann wurde dort ein Auto, an dem gerade gearbeitet würde, eben als Tesla-like beschrieben. Das heißt ja, wie gesagt, eben nicht, dass das jetzt das Apple-Car ist, sondern nur, dass das ein Concept-Car ist, wo sie gerade irgendwas mitmachen. Und letzten Endes wurde da sogar interessanterweise, ich weiß nicht, wo immer diese Daten herkommen, das frage ich mich dann immer, wenn ich sowas lese, von einem potenziellen Release-Datum 2023 bis 2025 gesprochen. Da musste ich so ein bisschen lachen und dachte mir, okay, also wer das jetzt schon genau weiß, ne, das muss schon Tim gewesen sein.
Ja, das ist natürlich dann schon sehr genau. Und also wenn's ein Auto wird, oder was auch immer, hoffe ich nicht, dass es so komisch aussieht wie die Yacht von Steve Jobs. Kennt ihr die?
Die Yacht? Ist so gar nicht so schlimm.
Ich finde also, war halt hässlich. So viel zu eckig alles. Das sieht schrecklich aus.
Ja gut, kannst du mögen oder nicht mögen. Ich bin nicht so into Yachts. Ich habe nur mal Bilder gesehen und dachte mir, naja, hübsche Yacht hat er ja selbst designt gehabt und so.
Ja gut, ich bin jetzt auch nicht so der Yacht-Experte. Hab mir noch nie eine gekauft, aber
die Venus.
Ich hab die.
Hint, hint, falls jemand zuhört. Sascha braucht noch ein Weihnachten.
Ja, genau. Ja, nee, dann lieber keine Yacht. Ich fahre nicht so gern riesig weit aus dem Meer. Aber gut.
Tja, jetzt hast du es.
Ja, das stimmt. Jetzt
kriegst du keine
Yacht. Jetzt ist rum.
Ja, jetzt ist rum, ist, glaube ich, das richtige
Stichwort.
Wir sollten hier an der Stelle, glaube ich, Schluss machen. Ja, jetzt müssen wir irgendwie noch den Bogen zumachen. Ja, ne, also das ist eine komische Woche gewesen jetzt. Ne,
irgendwie ja, so ein Produktrelease und irgendwie sonst nur Gerüchte und Krams.
Ja, und trotzdem irgendwie seltsam und unbefriedigend. Allein schon durch den Preis und das nicht kaufen.
Also nicht die Woche, sondern das Produkt.
Ja,
das mal einzugrenzen. Das
Woche, genau.
Ansonsten würde ich das persönlich nehmen, da wir zusammen arbeiten.
Nee, das da waren auch mal ein paar positive Sachen dabei.
Dann bin ich auch froh.
aber wie ich eben schon sagte, wir bewegen uns jetzt gefühlt auf Weihnachten zu. Aber natürlich wahrscheinlich unter Lockdown-Situation oder Teil oder was auch immer jetzt dann dabei rauskommen wird. Also an der Stelle kann ich dann nur noch mal sagen, bitte bleibt zu Hause, wenn er könnt und schützt euch. Und zwar nicht nur mit Kondomen, sondern auch mit Masken, bitte. Ich rede mich noch im Kopf und Kragen.
Also, bevor das jetzt hier einer falsch versteht, ein Kondom hilft erstmal nicht gegen Covid-19, aber gegen viele andere Dinge. Der Dan hat recht, auch das sollte man je nach Situation anziehen. Aber ihr braucht es nicht tragen, wenn ihr rausgeht. Unbedingt. Ja,
ja also. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht draußen. Anders als die Maske.
Genau, das ist eine andere Situation.
Ja, gut, genau.
Haben wir das auch mal geklärt.
Also in diesem
In der nächsten diesem Folge Sinne, erklären wir dann die Fortpflanzung.
Da machen wir eine Sonderfolge.
Sehr schön. Einmal fachfremd.
Ja. Also, um dann nochmal positiv zu schließen, also in diesem Sinne, bleibt sicher, bleibt gesund. Also wir werden ja noch eine Folge vor Weihnachten haben, mindestens hatten wir gerechnet, ne? In dem Sinne hören wir uns wahrscheinlich vor Weihnachten wieder. Wie so üblich natürlich die Aufforderung, folgt uns, liked uns, würde uns sehr freuen. Schaut mal auf YouTube vorbei, wo wir die Videos posten. Wir machen ja hier einiges an Schabernack in den Videos, zumindest hier und da mal. Und in diesem Sinne also vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ja, wir würden uns freuen, euch wieder zu hören oder zu sehen.
Ja, vielen Dank.
In diesem Sinne jetzt raus. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ja, auch von mir macht's gut. War schön, dass ihr zugehört habt und tragt Kondome und damit dann auch von mir. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.